Ich habe einen Film über den Schulweg unserer Eltern gesehen.
Okay. Stimmt, die sagen ja immer, wir sind noch damals zur Schule gelaufen jeden Tag. Wir hatten keine SUVs, die uns im Klassenzimmer ausgekippt haben.
Ja, genau, schön.
Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute in Zweier-Kombo wieder. Es ist natürlich die beste Paarung, die möglich ist. Es geht ja nicht anders, das so zu sagen. Es ist heute der Berg mit dem Sandro. Hallöchen.
Hallöchen. Ja, schön. Hat man auch lange nicht mehr, wenn ich mal so drüber nachdenke. War auf jeden Fall vor dem Sommer irgendwann.
Ja, wirst du recht haben. Naja, irgendwann kommt ja zusammen, was so zusammen gehört.
Ja.
Und zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge werden wir uns ja auch in den Armen gelegen und gesehen haben.
Ja, stimmt. Das ist immer ganz lustig, wenn was ansteht am Wochenende und man vorher drüber redet. Ja. Bisher hat es immer gut geklappt, dass es dann auch wirklich gut war. Wir gehen ja am Wochenende zu Parkway Drive. Ich muss arbeiten und ihr kommt einfach mit.
Ja.
Und das wird großartig, Tourauftakt. Alles wird angeblich brennen. Auf die Frage hin, dein Kumpel, Kollege, Mitmusiker Markus ist ja, den habe ich ja als Fotografen dann direkt mit eingeladen für EMP, weil ich einen Konzertbericht abliefern muss. Und das auf seine Frage hin, ob er auch vom Seitenrand, also Sidestage von der Bühne fotografieren kann, habe ich nur vom Promotion Manager die Antwort zurückgeschrieben. Wenn du nicht verbrennen willst, lass es lieber sein.
Also ja, okay.
Es scheint gut zu werden.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich da auf jeden Fall drüber, dass das so wird.
Ja.
Ich sage auch einfach Parkway Drive, bestes Drive, muss man sagen.
Das macht immer Spaß live. Die Vorbands sind, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also ich weiß,
Die Art des fucking Murder. Da bin ich natürlich sofort am Start. Und Amity Affliction, ja.
Ist doch auch so eine Bergband, oder?
Ja, ich mag vor allen Dingen die Misery-Platte, die mit dem, wo nur ein schwarzer Herzluftballon drauf ist. Die ist toll. Da ist ganz viel 80er-Synthi drin.
Oh ja. Also ich kenne vor allem das Artwork, jetzt wo du es beschreibst, mochte ich sehr. Ich sag mal so, es war ein geiles Konzert. Kann man ja jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sagen.
Ja.
Was wir noch nicht prophezeien können an der Stelle, ein transparenter Podcast, wir nehmen das am Mittwoch vorher auf. Ich habe ja als Dank für dieses tolle Konzert natürlich einen gottlosen Rollberg Samstagsbrunch gefordert. Und der ist ja immer einhergehend mit einer Rom-Com. Und ich bin sehr gespannt, was laufen wird.
Ich weiß es noch nicht, aber ich komme heute dazu. Ich habe nämlich, natürlich, weil du mein Gesprächspartner bist, habe ich heute eine Rom-Com mitgebracht.
Großartig.
Und B, weil das wirklich eine ist, die ein bisschen rausgestochen hat. Und ich bin jetzt ein bisschen traurig auch drüber, dass ich die jetzt schon geguckt habe, weil das wäre perfekt gewesen mit dir.
Okay.
Das zu gucken.
Na gut, ich bin ganz sicher, wir finden was in deinem unermesslichen Rom-Com-Fundus.
Ich hoffe, weil es ist, ich muss ja auch zugeben, die werden immer schlechter. Weil die guten sowieso, die hat man schon lange gesehen. Dann gibt's noch so ein weites Feld von, ja, die sind in Ordnung, die kann man ganz gut gucken. Die sind auch schon fast abgegrast und dann bleibt wirklich nur noch der absolute Stuhl übrig. Das ist echt schwierig dann. Und manchmal hat man eben, dass dann doch mal neue rauskommen, ebenso wie der, den ich heute bespreche. Der war ganz vernünftig. Der war wirklich, den fand ich auch ganz gut. Da hatte ich Spaß mit.
Nun gut.
Also dazu werden, später
ja,
mehr.
Genau, wir werden auf jeden Fall berichten, würde ich mal sagen, was es dann am Ende geworden ist, weil das ist ja das Schöne, selbst wenn es eine Gurke ist, können wir es hier immerhin dann als Therapieleistung mitbringen, ne?
Ja, als Therapieleistung ist schön.
Ja.
Ja, schön. Du hast hier noch ein Thema, was dir am Herzen liegt, denn es waren die Emmys.
Ja, Christine Milioti hat einen Emmy gewonnen. So, fertig. Können wir eigentlich weitermachen. Ja,
mein Instagram-Feed ist natürlich zugeschissen mit Sydney Sweeney-Videos von Emmys.
Hä, wieso?
Aber Heidewitzka, leck mich fett, holla die Waldfee, Waldehuge, was die anhatte. Boah.
Zu viel, nehme ich mal an, entnehme ich mal gerade deiner
Formulierung. Nee.
Aber,
genau richtig.
Aber okay, warum? Also ich habe ja offensichtlich nicht diesen Sweeney-Algorithmus wie du. Erzähl mir doch mal, warum die Frau überhaupt da war.
Na, die hat auf jeden Fall einen Preis verliehen, nämlich an den Gewinner des Darstellerpreises hier von Adoleszenz, der Junge.
Ach krass, oh Gott, stell dir mal vor, der ist gerade 15.
Der hat von ihr den Preis überreicht bekommen und eine Umarmung gekriegt.
Alter Falter. Der ist direkt, also okay, ne? Gebückt von der Bühne gelaufen, würde ich sagen.
Ja, möglicherweise ist das so.
Aber das war auch interessant. Wir können ja jetzt mal ein bisschen seriöser darüber reden. Es sind viele Sachen ausgezeichnet worden, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und was ja zeigt, was das für ein unglaublicher Qualitätspodcast ist, den wir hier haben.
Ja, genau.
Ja?
Ja, war ja auch Rekordpreisträger Seth Rogen mit The Studio.
Ja, also die erste generell, also Rekord halt, weil unüblich für eine erste Season, ich glaube 9 Preise hat der bekommen, ne?
Jo, moin, Kines, Stimme Gottes hier. Da lässt man die beiden Pappnasen einmal alleine. Kommt nur Quatsch bei rum. Ich sag immer was, 4 Preise bei 7 Nominierungen. So ist richtig. Moment. Meine Spidey-Sensoren setzen ein. Irgendwas stimmt da nicht. Ein Moment. Einmal mit Profis. Ich sag euch Jungs, wenn ihr was wollt, dass es richtig gemacht wird, dann macht es selbst. Richtig ist nämlich 23 Nominierungen. Rekord für eine Comedy-Serie und 13 Gewinne. Das ist ja auch Rekord. Das ist der Hammer. Und so ist richtig und nicht anders.
So krass ausgezeichnet zu werden, ne?
Ja.
Ja.
Und auch die Großen einfach alle. Ne? Ja. Writer, Director, Series... Comedy-Series, also glaube ich, war es noch mit. Ich weiß nicht, was er noch hatte. Kannst du es mir sagen? Weißt du es? Hast du es so auf Anhieb?
Warte mal, ich gucke einfach mal, was das Studio, ich kann das hier so ein bisschen filtern. Also beste
Comedy. Genau, das Studio haben wir gar nicht gesagt. Also
beste Comedy-Serie, bester Hauptdarsteller einer Comedy-Serie, beste Nebendarstellerin Catherine Hahn, Catherine O'Hara auch. Und, ach nee, Quatsch, ich habe die Nominierten vorgelesen. Berg, wir sind schlecht vorbereitet.
Gut, okay, also Outstanding Comedy Series war das Studio. Dann war Outstanding Lead Actor, war auch Seth Rogen, hat gewonnen. Dann hat gewonnen noch...
Outstanding Comedy Series, genau. Also Outstanding Lead Actor in der Comedy Series. Und also im Prinzip waren das die, ne? Waren das die Hauptpreise?
Und Writer. Ich glaube Drehbuch war es noch. Wir sind wirklich schlecht vorbereitet. Ist das schlimm? Aber der Link, den du hier hast, der funktioniert halt auch einfach. Da sind nicht alle
drin. Ja, nochmal transparenter Podcast. Ich habe einen RollingStones.de Link geteilt. Lasst es sein. Wirklich ganz schlecht. Eignet sich nicht zum Recherchieren. Hätte ich doch mal auf Variety vertraut. Egal. Auf jeden Fall, das Studio gewann den Preis für Outstanding Comedy und Seth Rogen sein Emmy für die Schauspielleistung und seine Regie. Der hat noch nie was bekommen. Und war halt hin und weg und der ist auch die ganze Zeit dann auch, also insgesamt hat er dann 4 Preise irgendwie im Arm gehabt und ist die ganze Zeit dort ganz stolz rumgelaufen. Ich freue mich für den Typen. Lustigerweise ist er ja auch in Venedig rumgerannt und hat dort beim Filmfestival ganz viele Bilder gemacht und das dokumentiert, weil angeblich die zweite Staffel von The Studio unter anderem auch dort stattfinden soll. Da bin ich ja schon sehr gespannt.
Ja, das klingt natürlich gut.
Ja.
Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Wer auch natürlich gewonnen hat mit einem wunderschönen kleinen Gimmick aus Severance, nämlich bester Hauptdarstellerin Britt Lower,
ja,
die eine Rede gehalten hat auf einen kleinen Spickzettel, auf dem auf der Rückseite stand Let Me Out.
Auch wirklich schön. Das war super.
Wirklich, wirklich schön, also als Detail. Dann hat The Pitt ganz viel auch gewonnen.
Das läuft doch gar nicht hier bei uns, habe ich mal geschaut.
Nee, ich glaube noch nicht.
So eine Krankenhausserie ist das, glaube ich.
Ja, beste Dramaserie auf jeden Fall, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin, ging alles an The Pitt. Dann ist auch Drehbuch von Andor ausgezeichnet worden.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Dich freuen. Ja. Beste Miniserie ist Adoleszenz geworden, haben wir ja auch drüber gesprochen. Ebenso hat Stephen Graham für eine der Hauptrollen in eben jener Serie auch einen Preis mitgenommen. Christine Milioti natürlich als beste Hauptdarstellerin für The Penguin. Dann Owen Cooper, eben besagter Junge, hat von Sydney Sweeney den Preis überreicht bekommen.
Genau, und Aaron Daugherty hat auch beste Nebendarstellerin, also war auch die Therapeutin. Ne?
Ja.
Die hat auch einen Emmy gewonnen.
Genau, die beste Regie ist auch Adoleszenz geworden, ebenso wie bestes Drehbuch für Miniserie. Also die haben auch eigentlich das, was das Studio dort an der einen Stelle gemacht hat, haben die dort auf der Miniserienseite gemacht.
Ja.
Animationsserie war Arcane, die ist auch sehr beliebt gewesen, war ja sau erfolgreich, da war es ja schon fast logisch. Ansonsten Outstanding Reality Competition Series The Traitors, kennt man jetzt hierzulande nicht. The Late Show with Stephen Colbert, war Variety Talk Series und Last Week Tonight with John Oliver, Scripted Variety Series. Okay, das ist das, das ist das. So,
Hex hat noch relativ Slow viel Horses gewonnen. Genau, Slow Horses.
Slow Horses hat hier beste Regie für eine Dramaserie gekriegt. Ah ja, Tremel Tillman für die beste Nebenrolle in Severance natürlich.
Und den besten Pornobalken.
Ja, bester Mann. Der haut es auf jeden Fall raus. Ja, das waren so die wesentlichen großen Gewinner.
Leer ausgegangen ist tatsächlich The Bear das erste Mal. Das erste Mal, dass die Serie, also beziehungsweise eine Staffel dieser Serie, nicht bedacht wurde bei den Emmys. Aber ich krieg das nicht mehr genau zusammen. Ihr redet ja immer, du und Steven, relativ verteilt darüber. Du hast es ja nachgeholt. Mhm. Steven macht das ja immer so peu à peu. Ich glaube, die letzte Staffel, um die es dann jetzt hier gehen würde, war auch nicht mehr so gut, ne?
Nee, also ich finde auch einfach, die geht jetzt schon zu lange, die Serie. Eigentlich hätten sie nach eigentlich zwei Staffeln Schluss machen sollen. Ich finde, das gibt einfach nicht genug her, um da eine Serie draus zu machen. Und ich finde auch immer, das habe ich ja auch gesagt, das hat mal Mo so schön geprägt. Ich finde, kleiner haben sie es immer nicht. Also es geht immer irgendwie immer um alles. Es ist immer gleich, wenn irgendwas schief geht, ist die ganze Welt in Trümmern. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also auch Jeremy Allen White in seiner Rolle hier als Cousin, als Chef da von dem Restaurant, der ist halt einfach, der hat immer Weltschmerz. Und das geht mir in der vierten Staffel dann ein bisschen auf den Sack.
Ja, das ist so ein bisschen das Fast and Furious Prinzip. Am Anfang klauen sie DVD-Player, im achten Film fliegen sie auf den Mond. Und wenn die jetzt hier noch weiter kochen bei The Bear, wer weiß, ob die dann irgendwann gegen Ninjas kämpfen, die ins Lokal einbrechen oder ob Spider-Man um die Ecke kommt, das ist ja.
Oder ob es dann nur das Lokal in der Raumstation ist.
ja.
Vielleicht.
Ja, genau. Wäre auch cool. Okay, naja, aber unbekannterweise.
Die Beef-Sandwich-Bude im Weltall.
Nicht schlecht. Klingt nach Guardians. Ansonsten, was auch ein Thema Weltschmerz, kann man vielleicht kurz noch erwähnen, dass Robert Redford gestorben ist. Er ist von uns gegangen und wir haben hier leider die schlechteste Konstellation an Tributleistenden dieses Podcast-Gremiums zusammen versammelt. Also zumindest,
das hast du schön ausgedrückt.
Zumindest ist es bei mir so und zu Ärger von Mo, der leider nicht hier sein kann heute, der uns diese Meldung nämlich in unseren Chat geschickt hat, worauf ich Robert Redford ist tot. Worauf er schrieb, falls ich eine Rede halten will, heute hier im Podcast, und ich leider dann nur sagen konnte, ich kann mich an genau zwei Filme von ihm erinnern, Captain America 2 und Avengers Endgame. Ich bin nicht der richtige Mann. Und dann nur zurückkam, ein kopfschüttelnder Weise, dass ich doch sowas wie das Ding oder All the President's Men oder Butch Cassidy vernachlässigt habe. Ich habe den Pferdeflüsterer dann zur Vollständigkeit halber noch genannt, aber ich muss echt sagen, Robert Redford, ich weiß, dass der eine Legende ist, aber irgendwie hat seine Filmografie immer an mir vorbeigeschafft. Der war vielleicht so wenig in Genrefilmen oder so, obwohl das ja eigentlich Quatsch ist auch. Keine Ahnung, ich bin da echt kein Experte.
Der deutliche Großteil seiner Errungenschaften, für die er weltbekannt geworden ist, ist ja auch alles vor meiner Geburt. Das muss man jetzt einfach auch mal zugeben.
Ja, schon, aber weißt du, wenn jetzt irgendwann mal, Gott behüte, der arme Clint Eastwood von uns geht, da wäre ich special bereit, da habe ich genug von gesehen. Auch durch die Western und so, ne? Oder auch selbst Dirty Harry und sowas. Aber ich habe irgendwie, Robert Redford hat es an mir vorbeigeschafft. Es tut mir wirklich leid, Bo, es tut mir leid, liebe Hörer. Ich meine, dass du magst ja offensichtlich All is Lost, habe ich noch rausgelesen.
Ich bin schon ziemlich eingepennt.
Okay.
Also ich bin wirklich im Kino eingeschlafen. eigentlich prinzipiell ganz cool, so Kammerspiel auf einem Boot, alleine auf dem Ozean, auf einem nicht mehr funktionstüchtigen, treibenden Boot und da überleben, bis Hilfe kommt. Ja, aber war mir auch zu wenig. Also hat für mich keinen ganzen Film hergegeben, fand ich nicht gut. Ich habe noch so einen Thriller mal gesehen, The Company You Keep, die Akte Grant. Der war auch ganz stabil, aber nichts Großes. Ich habe Picknick mit Bären gesehen, das war ganz witzig. Das war ja er, Robert Redford und Nick Nolte. So zwei alte Kumpels, die dann nochmal irgend so einen krassen Wanderweg in durch die USA zusammen machen, weil sie irgendwie sich nochmal beweisen wollen, dass sie noch nicht tot sind und noch nicht nach Erde riechen. Irgendwie sowas. Okay. Das war ganz witzig. Und dann habe ich noch eine Rom-Com tatsächlich gesehen mit ihm.
Oh nein.
Unsere Seelen bei Nacht, absolut schmalztriefender Titel. Mit ihm und Bridget Fonda, war aber auch ganz, ganz annehmbar. Konnte man machen.
Ja.
Aber sonst, ja, also von den großen Sachen habe ich nichts gesehen. Also die genannten von dir nicht. Brücke von Arnhem ist ja noch so ein relativ bekanntes Ding, jenseits von Afrika natürlich noch, aber habe ich alles nicht gesehen. Pferdeflüsterer habe ich gesehen, aber das ist so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann.
Ja, bei mir auch.
Weiß nur, das ist einfach der Durchbruch von Scarlett Johansson gewesen.
Eben. Der erste Durchbruch, dann kam ja noch einige andere. Also sie ist ja auch lange Kinderschauspielerin gewesen. Ähnlich wie Natalie Portman. Aber ja, auf jeden Fall, sorry, lieber Mo, sorry, liebe Hörer. Wir haben unser Bestes gegeben hier gerade für Robert Redford. Wir wissen aber, dass der Mann sehr einflussreich war, nicht nur in der Filmwelt, an dem, was er vor der Kamera gemacht hat, sondern auch dahinter, was er gefördert hat, auch im Independent-Kino. Und natürlich war er auch ein großer Aktivist. Deswegen möge er in Frieden ruhen. Er hat auf jeden Fall hier seinen Beitrag geleistet und im Gegensatz zu uns. Und Mo kann das ja in der nächsten Folge nochmal ein bisschen besser zusammenfassen. Ihr könnt uns ja mal auch im Discord gern Watchlist-Tipps geben. Also ich bin durchaus bereit, mal ein paar Sachen von ihm nachzuholen. Mo, das gilt auch für dich. Mal gucken.
Ja. Mo und ich, wir haben uns auch nicht on-air, aber als wir die letzte Folge zusammen gemacht haben, unterhalten, da ging es ein bisschen um, ja, was könnte man eigentlich hier so manchmal noch mit reintragen, dass wir, weil wir unser Fokus im Podcast hier ist ja schon immer doch sehr viel neue Sachen, die so kommen und was kann man denn von den alten machen, kann man da so eine Linie oder so eine Kategorie oder eine Rubrik bauen und dann ist ihm das Bild hinter mir, was du hier siehst, auf der Kamera aufgefallen. Das ist eine Liste von 250 Filmen, die ich noch freikratzen muss. Also ich habe nicht nur die paar da oben gesehen, die freigekratzt sind, keine Angst. Ich habe bloß noch nicht alles freigekratzt. Also die gute Hälfte, glaube ich, habe ich von den 250. Und Mo hat sich das auch bestellt, das Identische. Und dann wollen wir immer mal irgendwie ein oder zwei davon uns rauspicken und dann mal mitbringen. Das werden wir tun und da wird sicherlich... Ich gehe stark davon aus, ich habe jetzt nicht geguckt, aber da hinter mir auf der Liste steht garantiert jenseits von Afrika, ich bin mir sicher.
Ja, safe. Ja, schick mal einen Link, bestelle ich mir auch das Ding.
Ja.
So. Gut.
Und Steven würde einfach sagen, nö, bei euren Scheiß mache ich nicht mit.
Ja, siehe Oscars. Ja, und irgendwie hat er am Ende des Tages, sagen wir immer, er hat sich richtig entschieden, aber na gut.
Ja. Ja, ja, so ist das eben mit Steven. Der weiß schon, wie er es macht. Das ist ein Schlingel.
Ja.
Ja. Der hat den Schalk im Nacken, der hat's faustdick hinter den Ohren.
Recht hat's.
Felix wird jetzt gerade einen Zusammenbruch kriegen, dass ich diese ganzen Phrasen, die ich hier dresche, nicht bezahle.
Ich finde das gut. Ich finde das gut.
Ich auch.
So, was haben wir denn mitgebracht?
Ach so, ne, komm, ich fange mit der Rom-Com einfach an.
Ja, eben. Ich will jetzt auch wissen, was das ist.
Das ist großartig. Und zwar habe ich geguckt, ist relativ neu, also wirklich seit einer Woche, glaube ich, erst auf Netflix, heißt The Wrong Paris.
Warte, ich will fragen, um was es geht.
Okay.
Es spielt 2005 und ein Mann hat ein erstes Date oder eines der ersten Dates mit seiner Flamme, geht in die in den Blockbuster, also in den DVD-Laden und borgt sich einen Liebesfilm aus. Nimmt irgendwas hat sich was aufgeschrieben, irgendwas mit Paris, ja, will eigentlich Midnight in Paris, kriegt aber One Night in Paris und kommt nach Hause und die Frau sagt, das ist the wrong Paris. Geht's darum?
Nein, schade. Aber gefällt mir auch gut.
Okay.
Gefällt mir auch gut. Nee, aber erster Punkt, was mir sofort gleich aufgefallen ist, die Hauptdarstellerin in diesem Film ist Miranda Cosgrove. Kennst du die?
Nee. Also glaube ich nicht.
Und ich sage dir doch, Die spielt eine Rolle in einem deiner absoluten Lieblingsfilme.
Warte, The Wrong Paris. Miranda Cosgrove.
Miranda Cosgrove.
Oh Gott. Oh mein Gott, ist sie?
Siehste?
Warte, das ist doch wie heißt denn das? Klassenbeste
und Klassensprecherin
ja. In School of Rock, die dann die Band managt.
Ja, richtig, Summer.
Summer, irre.
Ja. Und die ist, School of Rock ist ja eine Weile her und jetzt ist die auch eine richtige Frau, ne?
Solche. Oh, das war ekelhaft, und
ja. Ja, ich weiß. Habe ich extra so gemacht. Oh. Habe ich extra so gemacht, dass deine Trommelfelle vibrieren und alle da draußen auch. Nee. Also, die hat jetzt natürlich einfach das Alter, ihre Schauspielkarriere ist noch nicht vorbei. Und was machen denn junge Frauen so? Die machen auch neben erstmal zum Geld verdienen diese Romcoms und dann gibt es andere Rollenangebote und so weiter und so fort. Also sie macht es auch hier ganz fantastisch. Die hat einfach eine tolle Ausstrahlung, kann Schauspielern, macht Spaß. So, pass auf. Die spielt die junge Frau Dorn, die ist die auf dem Land in den USA, lebt dort mit ihren zwei Schwestern und ihrer Oma, weil ihre Eltern sind beim Verkehrsunfall gestorben damals und sie kümmert sich so ein bisschen um das, ja, um die Ranch und um ihre Großmutter und sowas und macht aber nebenbei halt so Kunst in der Scheune, so ein bisschen wie Mo eigentlich. So Bilder und Skulpturen und so einen ganzen Kram und sowas und ihr großer Traum ist, in Paris an der Kunstakademie zu studieren. Und darauf spart sie auch hin und sowas, aber es fehlt immer noch ein bisschen was. Sie hat sich aber schon beworben und hat auch eine Zusage, aber kein Stipendium. Also sie braucht halt Geld, um dort studieren zu dürfen. Und da kommt ihre Schwester, die halt so ein Reality-TV-Junkie ist und die guckt halt so eine Sendung, die heißt The Honeypot. Das ist so ein Abklatsch vom Bachelor. Und das spielt immer in Paris und da sagt die, pass auf, ich habe die Sendung, ich weiß genau, was du machen musst, um dort teilzunehmen und du machst einfach mit und dann fliegst du in der ersten Runde raus, kriegst 20.000 und bist schon in Paris, weil du den Flug ja bezahlt kriegst. So, das ist der Plan. Und dann kommt es natürlich dazu, dass sie dann dort irgendwie eingeschleust wird und macht da mit. Und dann erfährst du im Hintergrund, dass diese Reality-Show so ein bisschen im Einschaltquotenloch ist und die müssen irgendwie sparen und wissen nicht wie, was. Und dann frachten die ganzen Mädels, die da mitmachen, in einem Flugzeug, fliegen mit denen 9 Stunden und landen dann in Paris, in Texas. So ein kleines Kaff in Texas heißt Paris. Und dann kommen die halt alle da aus dem Flugzeug und stellen fest, dass ihre Traum-Paris-Reise-Bachelor-Sendung halt da irgendwo in der Pampa auf irgendeiner texanischen Ranch stattfinden wird. Und das macht Spaß. Das macht wirklich cool, ja? Spaß, weil der Film sich einfach nicht ernst nimmt und der kombiniert quasi zwei Welten. Irgendeine gute Rom-Com mit Trash-TV, was ich ja auch einfach gerne gucke. So, und der nimmt halt alles auf die Schippe. Das sind komplett durch die Bank weg nur Stereotypen. Aber das ist einfach cool, dass du diese verschiedenen Arten, Charaktere von Frauen dort hast, die sich um den Bachelor da so reißen. Und da wird jedes Klischee rausgeholt. Und das macht einfach Bock. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film. Auch der Hauptdarsteller, der einfach aussieht wie aus einem Genlabor gezüchtet. Also es gibt auch wirklich, denen ist nichts zu übertrieben in dieser Serie. Es spielt natürlich auf einer Ranch und dann machen die quasi so eine Szene fürs Fernsehen, wo er, warum auch immer, oberkörperfrei seine Pferde wäscht. Das ist einfach so
sind wir doch wieder gut. Beim Pferdeflüsterer. Schön.
Ja, eben. Ja, also der Kreis schließt sich. Das ist einfach so gut, weil das so drüber ist. Ich fand's mega witzig. Also es hat Spaß gemacht, hat einen guten Humor, tolle Schauspieler, sieht fantastisch aus. Diese texanische Landschaft und Ranch einfach ist cool eingefangen. da hatten Leute richtig Spaß, einfach diesen Film zu machen. Ich mochte den. The Wrong Paris auf Netflix.
Irgendwie hast du mich ja jetzt tatsächlich, ja. Aber na gut.
Ja, der wäre perfekt gewesen, wenn wir den zusammen geguckt hätten. Der wäre natürlich richtig gut gewesen.
Der kommt auf die Shame-List.
Auf die was?
Shame-List.
Also Shame-List?
Filme, die ich gucke, aber nicht zugebe, dass ich geguckt habe.
Ah, okay. Ja. Wieder was gelernt. Gut, habe ich noch was? Ja, ich hab noch was ich kurz abhandeln kann. Ich habe The Thursday Murder Club geguckt. Kann man jetzt auch, ist auch relativ neu auf Netflix. ist ein Kriminalfilm mit Helen Mirren, Pierce Brosnan und Ben Kingsley.
Da sind sie wieder.
Da sind sie wieder. Und mit dabei ist auch, wie heißt er denn? Jetzt muss ich kurz, dass ich den Namen nicht verhaue. Ich bin mir nämlich immer nicht sicher. In Nebenrollen übrigens auch noch Jonathan Pryce. Der ist auch mit dabei. Der ist auch richtig cool in dem Film hier. David Tennant hat auch eine kleine Nebenrolle, auch witzig. Und ich muss, genau, nee, Bogdan war es nicht. Bobby Tanner, war der das?
Ich kann dir ja leider gar nicht
Richard, weiterhelfen. Richard E. Grant, den ach, kennt man ja auch.
Ja.
Die Jungs, ohne Worte, dann sagt er auch noch, ach ja, dabei war das überhaupt gar nicht Richard E. Grant, sondern Jeff Bell. Meine Fresse, einmal mit Profis, was los hier?
Und der spielt ja auch mit, also genau, Helen Mirren, Pierce Brosnan und Richard E. Grant sind ja die in Mobland.
Genau.
Einfach. Und die spielen ja auch alle zusammen und sind charakterlich sehr anders, was ich erfrischend fand. Und zwar sind die, also Ben Kingsley, Pierce Brosnan und Helen Mirren sind Bewohner eines sehr, sehr edlen bonzigen Altersheims. Also das ist quasi so ein Landsitz, so ein richtig opulentes Gelände mit ganz viel Service und so einen riesen traumhaften Wohnung, die da drin bewohnen. Und das ist so einfach der ihre Altersruhe sitzen. Die kennen sich alle und die haben unter dem Deckmantel einer Donnerstagnachmittag-Puzzlegruppe haben die dort den Thursday Murder Club, was quasi, da ermitteln die zu Cold Cases. Die nehmen sich halt irgendeinen Fall und dann fangen die an nachzuforschen, zu kombinieren und vielleicht den Mörder dann doch noch zu überführen. Und das ist so ein bisschen die Story. Es kommt halt eine neue mit rein ins Altersheim, die ist mal früher Krankenschwester gewesen, die ist die perfekte Ergänzung, weil die keine medizinische Expertise in ihrer Gruppe haben. Und dann nehmen die dann mit dazu und dann fängt es an, dort, dass ein Fall dort eben losgeht. Und dann kommt es noch mit so einem Komplott dazu, weil David Tennant spielt so einen Immobilienhai, der dem das Anwesen gehört und der will es verkaufen und Luxuswohnungen draus machen. Und im Zuge dessen passiert auch da dann ein Mord und dann fangen die an, sich mit dem Mord zu befassen. Und das ist so der Film. Der ist charmant, aber eben auch nur nett. Ist ein okayer Film. Ich sehe die Leute gerne, die da mitspielen. Ben Kingsley ist mal keine Vollkatastrophe. Ist auch mal schön zu sehen wieder, dass der einfach mal auch mal was erfrischend Normales spielen kann. Und das ist alles ganz cool. So, ist gut gedreht. Es ist eine Story, die man sicherlich schon ein paar Mal gesehen hat, so im Kriminalbereich. Es ist auch sehr zahm. Ne? Also hier geht nicht groß was los mit Action oder sonst irgendwas. Das ist alles so Mord ist ihr Hobby-Niveau. Das ist okay. Man kann das gucken, wenn man die Leute mag, macht Spaß. Aber jetzt nichts, was ich groß weiterempfehlen würde, dass man es unbedingt gesehen haben müsste. The Thursday Murder Club auf Netflix.
Also was mir zu dieser Review einfällt, ist einmal, wenn du zu einem Film oder einer Serie sagst, die ist charmant, ist es meistens, das ist eine große Red Flag für mich, weil das sind meistens schrullige Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Deswegen auch hier ist das wahrscheinlich nicht so meins. Und der Casting-Agent von Ben Kingsley ist echt der Antichrist. Ich habe selten diese Dissonanz zwischen einem großartigen Schauspieler und so schlimmen Rollen gesehen.
Ja.
Also wie bei dem. Der ist ja wirklich, also der übertrifft ja alle. Selbst Russell Crowe und so, die mittlerweile auch alle nur noch Gurken machen. Da ist ja hier und da mal wieder was Gutes dabei. Aber Ben Kingsley, da hast du ja, müsst du ja 30 Filme durchleiden, bis du mal wieder zu einer annehmlichen Performance kommst.
Das stimmt wohl.
Krass, krass, krass.
Ja.
Egal, ich habe heute ganz viele CCLs mit. Ihr erinnert euch, haben wir vielleicht lange nicht mehr gesagt. CCLs sind Kulten Carelesses für unsere Podcast-Partner. Also Filme, die jenseits des Interessensgebietes wandern. Bei mir sind es dann zum Beispiel meistens schrullige Romcoms. Und bei Berg ist es meistens sowas wie Chief of War. Das ich als Ersteindruck mit habe. Und ich habe überlegt, ob ich es mit reinnehme. Ich bin nämlich noch nicht durch. Ich habe erst 4 Folgen gesehen. 9 Folgen sind es insgesamt. Aber ich habe mir gedacht, da ich sowieso keinen Gesprächspartner hier in diesem Cast dazu finden werde, pitche ich das jetzt. Vielleicht hört das jemand von euch und nimmt den Ball mit auf. Und ansonsten hat das große Ambitionen oder hat das große Chancen, dass ich sowieso am Ende des Jahres nochmal drüber rede, weil ich finde es fantastisch. Das ist genau mein Scheiß. Es ist mein Ersatz für fehlendes House of the Dragon dieses Jahr. Es ist ähnlich packend und Eskapismus wie Shogun letztes Jahr für mich, weil es mich in eine völlig andere Welt, die ich noch gar nicht kannte, entführt, und zwar auf eine möglichst authentische und bildgewaltige Art und Weise. Und ja, es ist halt einfach mega immersiv. Und zwar geht's da um etwas, was niemand von uns wahrscheinlich geschichtlich auf dem Schirm hat, es sei denn, der ist wirklich tief mit der hawaiianischen Geschichte im Bilde. Ich bin es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ereignet sich die Handlung in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts. Da gibt es die vier großen Inselkönigreiche Maui, Oahu, Kauai und Hawaii. Ja, da fängt es schon an. Noch nie gehört. Die Insel gibt's. Die befinden sich auf jeden Fall in dem, ne, da wo jetzt Hawaii ist, war damals sozusagen ein Bürgerkrieg, ein ewiger Kriegszustand um diese vier Königreiche. Und es gibt natürlich eine Prophezeiung. Und dann folgen wir Kaiana, gespielt von Jason Momoa. Ich kann die Namen alle nicht richtig gut aussprechen, man möge mir verzeihen. Ein großer Krieger, ehemaliger Chief of War, von Temuera Morrison gespielten Häuptling, der sozusagen ins Exil gegangen ist, der jetzt aber zu seinem früheren Befehlshaber zurückbeordert wird, um einen Konflikt auf benannten Oahu beizutreten, da auszuhelfen, und im Prinzip eine Invasion, und in ein Blutbad wird er reingezogen, unfreiwillig, und wendet sich dann gegen seinen Herrscher und beziehungsweise ehemaligen Häuptling. Und dann wird das ja ein großer Bürgerkriegskonflikt. Und dann gibt's natürlich noch die Kolonialisten, die dann kommen. Jason Momoas Charakter, ich sag jetzt extra nicht mehr den, versuch extra nicht den Namen zu sagen, wird dann damit reingezogen und lernt andere Kulturen kennen, die aufeinander clashen, und dann und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt hier noch mehr ins Detail gehen, aber es ist, darum geht's ja gar nicht. Die Serie ist eine Miniserie, entworfen von Jason Momoa himself und ein Drehbuch. Autoren, den er noch hinzugefügt hat, der ihm wahrscheinlich geholfen hat, diese Storylines in Drehbücher zu packen. Man muss dazu sagen, Jason Momoa ist geboren in Hawaii, hat quasi diese Abstammung auch, ist der Sohn eines Hawaiianers und tief mit der Sprache, der Kultur und den Bräuchen halt verankert. Deswegen ist das halt so ein riesengroßes Herzensprojekt von dem. Und ich finde diese, also ich bin erstmal eh so ein großer Fan von ihm, ja, also er wird nie der beste Schauspieler der Welt sein, aber ich meine, er hat einfach mal Back to the Beginning moderiert. Dafür ist er jetzt sowieso die coolste Sau aller Zeit. Und der kann ja auch spielen. Er ist halt ähnlich, wie du das letztens bei Tom Hardy gesagt hattest, bei Mobland. Der kann nicht viel, aber wenn der Typecast ist, ist der halt einfach, gibt's niemanden, der das besser kann. Und natürlich kann niemand besseren einen hawaiianischen Häuptling spielen als hawaiianischer Jason Momoa, der einfach aussieht wie der größte menschliche Panzer der Welt. Und er spielt super. Und das Ganze ist halt auch wie in Shogun auch nur mit Untertiteln. Also du hast nur die hawaiianische Sprache, also ne, Thema Couldn't Care Less. Ab und zu hast du halt die Kolonialisten, die halt Englisch sprechen dann hier. Und das ist so bildgewaltig. Das sind so grandiose Bilder. Wirklich ungelogen die schönsten Bilder, die ich dieses Jahr in irgendeiner Produktion gesehen habe. Das ist so aufwendig und riesengroß. Guckt euch den Trailer mal an. Die Musik ist natürlich dann auch, weißt du, damit es richtig episch ist, auch noch von Hansi, der ja natürlich Folklore-Epik, da ist er am Start. Und es ist halt einfach mega monumental. Es ist super, super Special Interest. Aber für das, was es ist, ne, um dich mal zu zitieren, ist es halt einfach nur perfekt. Du bist in dieser Welt einfach drin, weil du wirst die ganze Zeit mit Bräuchen zugeballert, die du noch nicht kennst, mit Sprachen, die du nicht kennst. Es gibt diese Intrigen, es gibt diese Königreiche und es gibt eine Geschichte, die ich so noch nie kannte, Kulturen, die ich noch nicht kannte. Ich finde es total bemerkenswert. Das ist auf Apple TV, es ist jetzt durch und ich bin gerade mittendrin und ja, mir gefällt es ausgezeichnet.
Also es ist auch gar nicht so CCL für mich.
Tatsächlich.
Ja, also vor allen Dingen, wenn du jetzt, ich habe das ja auch schon wahrgenommen und bei Apple ist man ja trotzdem immer noch geneigt. Ja, wird schon gut sein, wenn das dort läuft. Das ist schon noch drin, den Stempel kriegen sie noch durch bei mir. Dann, da war ich auch schon davor zu denken, oh, vielleicht können wir das mal gucken, wenn du jetzt noch sagst, dass das so gut ist. Und Jason Momoa mag ich einfach auch total gerne. Der macht sogar sowas Bescheuertes wie Fast and Furious einfach super erträglich.
Ja,
das muss man ihm zugute halten, das stimmt schon. Ja, finde ich nicht uninteressant. Könnte ich mir vorstellen.
Aber okay, Dann sprechen wir uns da vielleicht später nochmal. Wo du aber auf keinen Fall reinschaust, und deswegen mache ich es hier sehr kurz, Dexter Resurrection. Das zweite Spin-off der Hauptserie. Ich meine, du hast Dexter nicht gesehen. Ich glaube, das würde dir bestimmt gefallen, aber ich meine, ich kann es verstehen, wer guckt sich sowas an? 8 Staffeln Hauptserie. Eine Prequel-Serie, die jetzt letztens noch gestartet ist, dann gibt's quasi eine Sequel-Serie, und das ist jetzt quasi die Fortsetzung der Sequel-Serie. Da blickst du ja selber, ich blick ja schon nicht durch, wenn ich es selbst vor mir sage, aber ich als großer Fan der Originalserie, ich mochte damals New Blood, was vor, ich glaube, 3 Jahren lief, was im Prinzip nach 10 Jahren die Handlung von Dexter fortsetzt. Und das ist jetzt im Prinzip, spoilert, sorry, aber es ist jetzt lang genug her, am Ende von New Blood stirbt ja Dexter endgültig. Nee, doch nicht. Wiedererwachen, wie es in Deutschland heißt. Die Kugel konnte ihn nicht töten, weil es so kalt da war und die konnte sein Herz nicht erreichen. Anyway, er lag im Koma, ist jetzt wieder da. Und ich sag's einfach mal so, für alle Dexter-Fans ist das eine absolute Offenbarung. Die hat Top-Wertung bei IMDb, die Folgenwertung gehen in die Höhe, weil das halt für Dexter-Fans ist das halt einfach ein riesengroßes Zurückholen von allem, was du in der Serie mochtest. Dexter ist jetzt am Big Apple, sein Sohn ist da, hat die ähnlichen Tendenzen, also sein Sohn wurde ja in New Blood eingeführt, gespielt von Jack Alcott, der das auch ganz cool macht, und der hat ähnliche Tendenzen wie sein Vater, begeht am Anfang einen Mord und auf ähnliche Art und Weise wie sein Vater zersägt er die Leiche in verschiedene Teile und versteckt sie irgendwo, ist natürlich aber nicht so versiert darin, und schon kommt ihm das FBI auf die Schliche und Dexter muss dann versuchen, seinen Sohn sozusagen da rauszubringen, und die werden so ein ganz cooles Duo, so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig, die dann sich gemeinsam durch diese Unterwelt da durchkämpfen, und dazu kommt eben Peter Dinklage um die Ecke, den haben wir heute vielleicht nochmal, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Der ist hier ein, eigentlich ist er ein großer Wohltäter von New York, der aber eigentlich ein Fable für Serienmörder hat. Eine private Sammlung mit ganz viel Utensilien von allen Serienmördern der Welt und eben auch einige immer zu sich einlädt. Und dann kommen sie alle um die Ecke. Wir haben hier Gaststars wie David Dismalchin, Kristen Ritter ist am Start, die hier Lady Vengeance spielt. Du hast so Leute wie Neil Patrick Harris, so einen verrückten Typen, der Tattoo-Sammler ist er. Also er tötet Menschen mit außergewöhnlichen Tattoos und so. Also hier kommen ganz viele Serienkiller ran, und das ist halt für Dexter wie auf dem Silbertablett serviert. Da kann die halt nach und nach dann versuchen, alle auszuschalten. Und parallel dazu kommt sein alter Kollege Angel, der ist also David Sayers aus der Hauptserie, der ist wieder da und will halt, da schließt sich so eine Klammer. Aus der Hauptserie, kann man sagen. Das ist alles super toll gespielt. Und es macht super viel Spaß, weil natürlich der Dexter-Humor, dieser Sarkasmus, dieser innere Monolog mit seinem dunklen Begleiter, das ist ja alles drin. Es ist toll gefilmt. Diese Nebenfiguren, die machen alle mega viel Spaß. Ich habe es einfach durchgesuchtet. Also für Dexter-Fans ist das eine absolute Wonne, dass die Serie jetzt quasi wieder an ihre Bestleistung anschließen kann. Also Uma Thurman spielt noch mit. Und hier John Lithgow, den wir auch aus der Hauptserie kennen, winkt mal mit rein. Und natürlich Dexters Vater, James Remar. Also es sind alles Namen, die nicht umsonst hier drin sind. Es ist toll. Es macht wirklich, wirklich Spaß.
Ist aber auch schön zu hören, dass einfach in dem x-ten Sequel, vom irgendwas 5000 Jahre später, das halt immer noch gut ist und einfach Fans so befriedigen kann.
Also ich hätte es nicht gedacht. Also die Serie war für mich halt durch. Und das ist schön, dass es sowas auch geben kann. Das ist ja selten. Für mich alten Mann.
Sehr, sehr schön. Alten Mann ist ein wunderbares Stichwort. Wir haben von Steven gelernt alle, wie man gute Überleitungen schafft. Danke dafür. Ich muss es ein bisschen kaputt machen. Ich habe Old Guy gesehen. Der hat den fantastischen, das meine ich kaputt machen, fantastischen deutschen Beititel Alter Hund mit neuen Tricks. Warum auch immer. Weißt du, wenn du einen Film Old Guy nennst, dann denke ich mir, ja, könnte ich mir angucken. Wenn du einen Film Old Guy, alter Hund mit neuen Tricks nennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass ich nicht gucke. Also ich verstehe nicht, was die immer... lass uns das Fass nicht aufmachen. Ist ein, witziger Action-Komödien-Thriller mit Christoph Waltz in der Hauptrolle.
Ach, guck mal.
Bei Christoph Waltz ist es so, ich habe diesen Film gesehen, dass es den gibt, und er hat so von der Aufmachung her so mir den Eindruck entgegengeschmettert, oh, ich bin ein absolutes Klo. Ich dachte mir, ja, wahrscheinlich ist der nicht gut. Und dann dachte ich aber irgendwann mal, das war glaube ich wirklich Sonntagnachmittag, ach komm, lass gucken. Und ich habe so einen kleinen Christoph-Waltz-Verdruss irgendwann mal gehabt, weil im Grunde genommen hat der Mann 3 geile Filme gemacht. Der hat halt einfach die 2 Tarantinos gemacht und der Gott des Gemetzels. Das sind die 3 Filme. Und wenn wir ehrlich sind, spielt er sich auch in allen 3 Filmen, spielt er denselben Typen. Und der ist geil. Und alles andere, was er gemacht hat, gefällt mir nicht.
Hot Take, ich mochte ihn sehr in Alita Battle Angel. Da hat er eine warmherzige Figur gespielt.
Ah, okay. Denn gut, ich nehme alles zurück. Den habe ich nicht gesehen. Dann kann ich das nicht beurteilen. Aber sowas wie Green Hornet oder der Tim Burton Film da hier, wie hieß der? Big Eyes?
Fand ich auch gut, aber das Recht ist wieder ähnlicher Typus gewesen. Ja.
Mochte ich halt alles nicht besonders. Und ich habe hier in Old Guy einen Christoph Waltz bekommen, den ich noch nicht hatte.
Hold my beer.
Der spielt mal was anderes und das mochte ich super gerne. Der spielt einen in die Jahre gekommenen Auftragskiller. Danny Dolinsky, gebürtiger Pole. Und wir sehen im Vorspann, der auch ganz fancy gemacht ist mit so Animationen und so, kriegen wir ganz schnell erzählt, dass das wohl ein ziemlich emsiger Auftragskiller war, viele, viele Jahrzehnte, und dann aber ein Problem mit seinem Handgelenk hatte. Ich weiß nicht, Sehnen, Arthritis, irgendwas, keine Ahnung, alles mögliche, und musste sich operieren lassen, und dann steigen wir da ein, wo er dann wieder mit seinen üblichen Auftraggeberin Kontakt aufnimmt und die ihn zu sich bestellt, und er sagt ja, und irgendwie auf dem Weg dahin sagen alle, ach, du bist wieder da und so, Mensch, gut, dass du zurück bist und sowas, weil er sich durch diese OP am Handgelenk halt mal ein paar Wochen rausnehmen musste. Und er denkt jetzt, ja, jetzt kommt er zurück und kriegt jetzt einen richtig geilen Auftrag, um zurückzukehren und sowas, und ist wieder fett im Geschäft. Nee, sie legt ihm nahe, dass er doch bitte, weil er zu alt ist, jetzt einfach aufhört, bitte Killer zu sein. Und sie hat jetzt aber das neue Wunderkind am Start, ja, das neue Ausnahmetalent unter den Hitmans, ein Anfang 20-jähriger Hipster. Und er soll doch bitte nicht mehr selber Killer sein, aber er soll ihn ein bisschen begleiten und ein bisschen Mentoring machen mit dem.
Das klingt super lustig.
Und ich fand das cool. Also ja, das hat Bock gemacht. Ich finde auch der Schauspieler, der den spielt, den jungen Typen, Cooper Hoffman, den kannte ich noch gar nicht, aber den fand ich richtig cool.
Doch, den kennst du.
Kenn ich?
Aus Licorice Pizza, und ich habe ihn heute noch mal in The Long Walk als Hauptdarsteller.
Ah, okay. Geiler Typ, ich mag den.
Ja, schöne Klammer auch. Ja,
cool. Ja, schön. Ach, siehste, guck an. Nee, und der spielt quasi der rennt die ganze Zeit mit so, ja, also Christoph Waltz ist halt so einer von der alten Schule und so richtiger, so ein richtiger, wie soll man das sagen? So ein konservativer Typ.
Ja, ja.
Einfach so ein richtiger Boomer. Und der kommt halt so, dieser junge Killer mit so Fingernägeln lackiert und so. Und der macht sich da über all das lustig, so, weil das halt, es ist halt herrlich politisch unkorrekt, auch einfach oft, weil er ihn halt immer dumm macht. Und er will natürlich den hier, du bleibst noch schön im Auto sitzen und ich erledige den Job und du sagst den allen, dass ich ein geiler Typ bin, und dann verpisst du dich und machst dein Zeug und ich bin wieder fett da. So, das ist sein Plan. Und dann werden die aber in so eine Geschichte verwickelt, dann mit den Auftraggebern und so, und dann gibt's Komplotts und Affären und so, und dann müssen die zusammenarbeiten und so. Also macht richtig Bock. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich mit Christoph Waltz den meisten Spaß, weil der hier einfach nicht diesen arrogant souveränen Typen spielt, sondern er ist zwar sehr von sich selbst überzeugt, aber er ist auch so ein bisschen laissez-faire, und eigentlich ist auch ganz viel, was er so anrichtet, echt Panne. Also er denkt eigentlich, er ist noch die große Nummer, aber er braucht schon Hilfe auch einfach, weil er nicht mehr so geil ist wie früher. Und das ist ein guter Film. Für ein Bierchen mit Kumpels allemal kann man nicht viel falsch machen. Wenn man ihn mag, ich mochte die Facette, die er hier zeigt. Übrigens noch in der weiblichen Hauptrolle Lucy Liu, auch schön, die mal wieder zu sehen. Hat mir auch gut gefallen.
Die habe ich das letzte Mal gesehen. Wie heißt denn der? Shazam 2.
Ach du Scheiße.
Ja.
Fand den ersten schon so schlimm, dass ich mir den zweiten nie angucken würde. Gut. Old Guy.
Bin gut. Wo gibt's den?
Alter Hund mit neuen Tricks gibt's auf Prime.
Cool, habe ich bockt.
Gut, dann habe ich noch was gesehen.
Noch ein alter
Typ. Ist jetzt auch ganz neu auf Netflix aufgeploppt, eine zweiteilige Doku-Serie über Charlie Sheen. Und der Kern dieser Sache ist halt, dass sie ihn interviewen, also jetzt, gerade in der Jetztzeit, und er so von seinen Episoden des Lebens so erzählt, und dann blenden die eben so ganz viel ein. Und es fokussiert sich schon hauptsächlich auf ihn als Menschen, nicht ganz so doll auf sein Filmschaffen. Klar gehört das zu ihm und es wird auch immer erwähnt, da hat er da mitgespielt und da hat er da einen Riesenerfolg gehabt und sowas, aber das wird nicht so super intensiv gemacht, sondern es geht schon um ihn und um sein Privatleben und wie er eben oft abgestürzt ist. Und bei ihm ist ja so ein Phänomen, ähnlich eigentlich wie bei seinem Vater auch schon, von Martin Sheen. Der hat ja wirklich brutalste Abstürze gehabt, sich wirklich ganz, ganz schlimm verhalten, ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen, Leute verletzt, Scheiße gebaut, teilweise auch verurteilt wurden für Dinge und sowas. Und trotzdem lieben ihn die Leute. Und das ist Charlie Sheen in seiner Karriere also mehr als einmal so gegangen. Und das ist halt schon bemerkenswert. Also auch wirklich, gut, ich meine, dass sein Vater ihn bis heute unterstützt und immer bei jedem Absturz immer sofort für ihn da war und ihn unterstützt hat, ist vielleicht auch ein bisschen eher ihm schuldig, weil er selber nur kein Unschuldslamm war. Es wird auch ganz starker Bezug drauf genommen um die Zeit von Martin Sheen bei Apocalypse Now. Da war nämlich Charlie Sheen gerade 11 Jahre alt und war mit am Set von Apocalypse Now.
Ach, okay, das wusste ich alle, gar nicht.
Ja, wir wissen alle, wie Martin Sheen drauf war.
Ich wollte gerade sagen, weil Martin Sheen war ja, war sehr Method am Acten an dem Film.
Ja, richtig. Und es ist auch wirklich so, wir wissen das ja aus dieser Doku auch, dass Martin Sheen ja auch wirklich dann sehr schwer krank gewesen ist und man dachte auch, er nippelt ab und musste dann sich wirklich einer lang andauernden Reha unterziehen. Und die hat er ja dann auch, diese Erholungsphase hat er dann ja auch dort vor Ort absolviert. Und da war halt Charlie Sheen immer bei ihm und er, die Beziehung zu seinem Sohn hat ihm auch wesentlich geholfen, auch wieder klarzukommen. Und also immer so Stück für Stück, die haben halt ganz viel, so dieses banale Ding, Vater spielt, wirft mit Sohn ein paar Bälle im Vorgarten und so, das hat ihm halt wahnsinnig geholfen, so als physiotherapeutische Maßnahme, sich da immer zu steigern und immer wieder rauszugehen und zu machen und so. Also die haben halt schon ein sehr inniges Verhältnis. Umso mehr schade ist es, dass also sowohl Martin Sheen als auch sein einer Bruder Emilio Estevez abgelehnt haben, in der Doku teilzunehmen. Also die haben gesagt, sie sind nicht dabei, waren auch immer nur eben dann, wenn mal über sie gesprochen wurde, zu sehen. Sein ältester Bruder Ramon ist in der Doku mit drin und auch noch ganz viele andere Wegbegleiter. Also natürlich John Cryer ist mit dabei, Chuck Lorre, seine Ex-Frau Denise Richards, seine letzte Ex-Frau, wie hieß die? Müller, glaube ich, die hieß wirklich Müller irgendwie, Aaron Müller oder so ähnlich, keine Ahnung. Die kommen da alle zu Wort und sowas und es geht natürlich viel um seine Drogensüchte und sowas. Da ist jetzt nicht so wahr, also es sind immer mal wieder so kleine Sachen, die ich nicht wusste. Die meisten Sachen hat man schon mitbekommen und wie gesagt, diese Doku-Serie kann nicht so richtig beantworten, warum das so ist, warum der Scheiße bauen kann, wie er will, und er kriegt halt, er wird nicht gecancelt, er kriegt keine großen Shitstorms, also kriegt er schon, aber die sind harmlos und die schaden einfach seiner Karriere nicht. Also Amerika liebt ihn irgendwie einfach.
Will Smith? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich meine, klar, ob der ist natürlich lange nicht auf seinem 90s oder End 90er, Anfang 2000er hoch, aber so richtig geschadet hat ihm das auch nicht, jemanden auf der Oscar-Bühne auf die Fresse zu hauen. Munter seine Blockbuster mit Michael Bay und ich weiß nicht, ich bin fast der Meinung, das liegt manchmal wirklich an einer schlauen Rollenwahl. Das ist ja auch immer, man wundert sich immer so bei so Leuten wie The Rock, wo jetzt alle sagen, oh, der kriegt einen Oscar für das Smashing Machine. Der sieht genauso aus wie immer, bloß hat jetzt mehr ein paar Haare auf dem Kopf. Aber egal, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber es gibt ja so Leute, die achten penibel darauf, was die für Rollentypen spielen.
Ja.
Und dadurch, ne, bei The Rock ist es ja schon so lächerlich, der spielt dann wirklich immer die gleiche Figur. Bei Will Smith ist es sehr ähnlich, ne? Bekanntes Beispiel, er hat ja Matrix abgelehnt, er hat ja Django Unchained, die Rolle von Jamie Foxx abgelehnt. In Matrix sollte er ja Neo spielen. Einfach weil ihnen die Sachen zu düster waren fürs Image auch und so. Und auch, ne, Django ist ja schon ein sehr kontroverser Film teilweise, wie der mit auch Geschichtsverzerrung auf für mich eine positive Art und Weise, aber ne, trotzdem war ihm zu heiß und sowas. Und ich glaube fast, worauf ich hinaus will, ist, das ist bei Charlie Sheen ähnlich. Alle lieben einfach seine Rollen und er hat halt nie düstere Charaktere verkörpert und sich diese schöne, heile Welt, ich glaube, das strahlt über die Persona hinaus, weißt du? Kann ich mir gut vorstellen, dass einfach die Leute nicht wahrhaben wollen, Will Smith ist doch dieser netter Typ, Charlie Sheen ist doch dieser lustige Typ.
Ja.
Der tut auch
nicht mehr. Das könnte sein. Ja.
Also wenn Jake Gyllenhaal jetzt jemand umbringt, dem glaube ich das mehr. Weißt du?
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Es ist so, diese Doku hat auch dazu beigetragen, ich will endlich mal, ich habe es wirklich nie und ich wollte es schon immer, ich weiß nicht, woran es gescheitert hat, ich habe noch nie Wall Street gesehen. Ich habe Bock drauf, den zu gucken. Das muss ich auf jeden Fall machen.
Steige ich mit ein, habe ich auch noch nie gesehen.
Ja.
Aber beide also Teile.
Ja, also zumindest den ersten, der interessiert mich. Ja, dann guckt man den zweiten vielleicht auch, aber der erste interessiert mich sehr. Das werde ich mal tun. Und es gab eine Episode, die habe ich so nicht mitgekriegt. Das war für mich wirklich ganz neu. Und das fand ich auch ein bisschen erschreckend. Es gab ja diese Phase, als er dann bei Two and a Half Men rausgeflogen ist, dann hat er ja auch wirklich einen Skandal nach dem anderen am Arsch gehabt. Alles Mögliche wurde ihm vorgeworfen und er war ja auch dann wirklich, und das ist die Erklärung, er war komplett crack-abhängig, so zu dieser Zeit. Das, und der sah ja wirklich furchtbar aus und er hat ja in diesem Crack-Rausch ja wirklich auch krasse Workouts gemacht. Das heißt, er war halt körperlich schon eigentlich ganz gut ripped, aber halt sah aus wie ein Halbtoter. Weil er halt wirklich ein gefallenes Gesicht und so und total krass am Arsch gewesen ist. Und das haben wir ja noch, also ich habe das mitgekriegt ja damals, als er rausgeflogen ist und dann so mit seinem Tigerblut und was weiß ich nicht alles, was da für Dinger kam. Das habe ich noch mitgekriegt, aber was ich nicht mitgekriegt habe, der hat ja wirklich noch eine Schippe draufgesetzt. Der ist ja auf Tour gegangen mit seinem dummen Gesülze. Der hat eine Amerika-Tour, 100 Tage Amerika-Tour gemacht, richtig riesen Locations ausverkauft, wo die Leute hingegangen sind. Und der hat da ja nicht Stand-up oder irgendwas gemacht, sondern das war wie so ein TED-Talk. Einfach, der stand da vorne und hat gelabert, ja, und diese ganzen Leute, die haben mich rausgehauen, weil sie mir überhaupt nichts Wasser reichen können. Und ich bin der geile Typ und die sind alle scheiße. Also mit so einem Bullshit ist der aufgetreten. Also
Das habe ich auch nicht mitbekommen.
Und die Leute haben sich um die Karten gerissen. Das war immer voll. Es gab zwar danach immer Haufen Leute, die gesagt haben, oh, verkauft eure Karten, absolute Scheiße. Ich hasse jetzt Charlie Sheen so. Das gab's auch. Aber erstmal sind die Leute alle hingerannt. Und der hat wirklich eine Bühne für diesen Bullshit gekriegt. Also das war wirklich krass. Und ich meine, ich kann mich selber gar nicht aus eigener Erfahrung so rausnehmen. Ich war immer ein Fan von ihm. Ich mochte ihn immer total gerne. Ich habe Two and a Half Men geliebt und ich muss auch sagen, es ist eine der wenigen Serien, wenn ich jetzt einen Fernseher anmache und es kommt eine Two and a Half Men Folge, ich muss immer noch lachen. Ich finde es immer noch wahnsinnig gut. Es hat für mich nichts verloren und deswegen war ich von ihm Fan und ich hatte ja mal so eine Phase in meinem Leben, jetzt wird's ein bisschen privat, das war, als ich studiert habe. Das war so am Ende meines Studiums. Und ich bin so ein Mensch, ich hasse künstlich geschaffene Leistungsnachweise. Sprich, Hausarbeiten, Diplomarbeit, so eine ganze Scheiße. Ich hasse es. Ich habe immer den Anspruch dabei sowas. Ich mache das absolute Minimum, was nötig ist. Wenn ich eine 4 kriege, bin ich fein. So, das reicht mir. Ich habe da keinen Anspruch, so eine geile, weiß ich nicht was, Arbeit hinzuzimmern, dass ich da eine 1 kriege, ist mir scheißegal. Weil das ist ja nur ein Teil meiner Studiumsnote am Ende und in den restlichen Sachen bin ich halt einfach immer gut gewesen. So, also einfach in Fächern, in Kursen habe ich einfach immer gute Noten gehabt. Das heißt, bei meiner Diplomarbeit hat, ob ich da eine 4 kriege oder eine 1 kriege, hat in meinem Durchschnitt von meinem Studium hinterm Komma, ich glaube 0,4 ausgemacht.
Das ist auch so geil, dass das natürlich vorher durchkalkuliert.
Natürlich habe ich das ausgerechnet, ja. Und es war am Ende mir so egal. Ich wollte einfach nur mit 4 bestehen. Und dann hatte ich das Problem, dass mein Mentor, wie hieß das bei der Studienarbeit? Hieß das nicht Mentor, es hieß irgendwie anders. Ich bin mir nicht sicher.
Das kann ich nicht sagen.
Ich hatte auf jeden Fall 2, einen von der Uni und einen von meiner Arbeitsstelle, weil ich habe ein duales Studium gemacht. Und die beiden waren bei meiner Diplomarbeit der Meinung, ohne mit mir zu reden, Ja, das kotzt mich bis heute an. Die haben mit mir da nicht drüber geredet. Ich habe meine Diplomarbeit abgegeben und die haben die bewertet und haben sich verständigt und haben gesagt, naja, das wäre eine 4. So, und ich dachte, und ich hätte gesagt, ja, nehme ich. So. Und die haben gesagt, nee, der kann schon mehr. Wir lassen die den nochmal schreiben. Und haben mir einfach angewiesen, ja, wir akzeptieren die so nicht. Und du musst die jetzt nochmal machen. Dadurch musste ich mein Studium nochmal ein Semester verlängern, fast. Und habe nicht mit meinen ganzen Studien, mit meinen ganzen Kommilitonen Abschluss feiern können. Das haben die mir damit versaut. Und ich musste meine Diplomarbeit nochmal schreiben. Und habe die von irgendwie den vorgeschriebenen 60 Seiten, ich hatte am Ende dann irgendwie 150 oder so. Die haben mich wirklich richtig gequält, die bis zum Exzess auszuschreiben. Und dann habe ich, glaube ich, die Note, die ich am Ende gekriegt habe, war nicht viel besser. Die war dann nicht 4, sondern 3,2 oder irgend sowas. Also es war wirklich eine ganz schlimme Phase in meinem Leben, die mir wirklich einfach auch Stress zugefügt hat und auch ein bisschen Gesundheitsprobleme. Da hatte ich wirklich so ein bisschen Reizdarm in der Zeit und sowas, weil es mir wirklich schlecht damit ging, weil das quasi alles, was ich geplant hatte, für mein Leben umgeworfen hat.
Ja, klar.
Und aus meiner Sicht halt einfach völlig zu Unrecht.
Ja, aus Willkür gefühlt.
Und in der Phase habe ich dann auch ein bisschen so eine Rebellion entwickelt und da war irgendwie Charlie Sheen so ein bisschen Flaggschiff für mich. Und ich habe mir auch wirklich, ich bin auch zur, ich hatte unter meinem Hemd, was ich bei der Diplomverteidigung anhatte, hatte ich ein T-Shirt an mit Charlie Sheen drauf, der ein Peace-Zeichen zeigt und Winning drunter steht.
Ja, geil.
Und das war irgendwie so meine Rebellionsphase. Da war das für mich irgendwie fast wie ein Vorbild so in seiner, weil ich mir sage, ja, der ist ein geiler Typ und der lässt sich unnichts gefallen und so. Natürlich aus heutiger Sicht ist das ein bisschen unreflektiert, aber mein Gott, ich war Anfang 20.
Ja, und da, damals
war... Mal diesen Kreis trotzdem zu schließen einfach.
Ja, war ja auch noch, es kam ja auch in der Zwischenzeit noch ein paar mehr Sachen ans Licht. Und von daher ist das irgendwie, damals ist... hatte man ja dieses Bedürfnis des Reflektierens ja noch gar nicht so sehr, ne? Kunst und Künstler zu trennen, so, ne? Es war einfach ein cooler, populärer Dude und man konnte sich mit seinen Aussagen identifizieren. Ich verstehe das. Ich hatte nie so den, also meine Charlie Sheen Hochphase war nach Hot Shots vorbei, aber die war intensiv und die findet auch jedes Jahr wieder statt. Von daher, Two and a Half Men habe ich trotzdem auch gemocht. Das war jetzt einfach nur nicht so ein riesen Fan. Aber ich kann das sehr gut fühlen. Und ja, danke für den kleinen privaten Einblick. Und umso besser kann ich nachvollziehen, dass das dann doch irgendwie zu Nostalgie-Momenten geführt hat.
Ja, also man kann sich das angucken. Man bekommt ein ganz gutes Paket. Das ist mit 2 Folgen anderthalb Stunden, also in 3 Stunden insgesamt abgelutscht. Ihm geht's laut Aussage in der Doku jetzt gut. Er ist 6 Jahre lang clean. Und scheint mit sich und der Welt deutlich mehr im Reinen zu sein als jemals.
Guck mal. Das ist bei mir, war das so ein Ding hier, diese Robbie Williams-Doku, die auch auf Netflix lief. Ich hatte, Robbie Williams war so mein Charlie Sheen. So, ist ja im Prinzip der Charlie Sheen der Musikwelt, kannst du ja fast sagen so. Und das hatte mich da, ich hatte ihn auch ganz lange gar nicht auf dem Radar, dann kam diese Netflix-Doku und da war ich dann auch sehr nostalgisch angefasst damit und ja, irgendwie ganz cool, dass sie es dann doch nochmal zurückschaffen. Aber gut, bevor wir uns verplappern, ich habe mir jetzt überlegt, ich poste dir jetzt hier in diesem Chat, wo wir gerade aufnehmen, mal das Poster des nächsten Films rein und du sagst mir mal bitte, ob du den guckst.
Ich war schon kurz davor. Ich war schon kurz davor.
Ach so.
Ich dachte, aber das ist so ein Film, da weiß ich sofort, ich muss den alleine gucken, weil ich mir sofort vorstelle, es wird ein Horrorfilm sein.
Also das Plakat ist aber mega stylisch, darauf wollte ich hinaus, oder? Also ja. Das ist doch, trifft doch genau dein ästhetisches Gespür.
Es ist auch sehr ähnlich von der Art her zum Cover von Swallow.
Ja, wollte ich dir gerade sagen. Swallow hier, der Film erinnert euch, wo die Alte alles ist.
Ja. Das ist toller Film. Mochte ich sehr gerne.
Ist auch aber von
schöner Pitch, ne? Das ist der Film, wo die Alte alles ist.
Aber jeder weiß es. Ich muss auch immer noch dran denken, dass in den David Cronenberg-Filmen das Kind ein Eimer ist am Anfang. Wie hieß er denn?
Bei Crimes of the Future.
Ja, Crimes of the Future.
Ja, der Film von David Cronenberg, wo das Kind ein Eimer ist. Ist doch ganz klar.
Logisch. Gut, Es geht, wie gesagt, um den Film Skincare. Auf Amazon Prime jetzt rausgekommen, der mit Elizabeth Banks in der Hauptrolle auch relativ prominent besetzt ist. Also der hat auch ästhetisch, wäre das ein durchaus zumindest ein Film fürs Programmkino gewesen. Ich glaube fast, dass der auf dem Streamer ein bisschen untergeht. Ich würde sogar so weit gehen, dass sich der, ich hatte hier gerade noch irgendwo den Namen rausgesucht, möchte ihn mal kurz nennen, Austin Peters, das ist ein Regiedebüt, dass er sich durchaus auch an Nicholas Winding Refn orientiert hat. Also der Film orientiert. Hat schon leichte, auch durch das Setting, es ist, hat das schon so leichte Neon Demon Vibes.
Habe ich auch lange nicht gesehen.
Großartiger Film, falls ihr ihn nicht kennt, bitte mal unbedingt nachholen. Und hat auch
naja, aber bitte einschränken. Also das ist wirklich nichts für einen Casual Watcher. Also das ist wirklich ein Film, der kann dich hart überfordern, wenn das du stimmt. einfach so als jemand, der nur Tatort guckt, Sonntagabend.
Ja, mein Gott.
Gut, die hören ja hier nicht zu.
Großartiger ja, Film. Ich gehe davon aus, wenn du Nicholas Winding Refn magst und so eine Art von Film, das ist schon ein sehr spitz zugeschnittener Film. Was die Zielgruppe angeht. Egal, und so ist es hier auch. Wir haben die Protagonistin von Elizabeth Banks, wie gesagt, gespielt, namens Hope Goldman. Der Film spielt 2013, nicht 2003, sondern 2013. Sieht man auch an den hervorkommenden iPhones. Ich mag das immer, wenn man einen Film einfach nur an den iPhones erkennt, wann der rausgekommen ist oder so an den halt an den Kopfhörern und alles, was dann mit dazu hängt, dazugehört und sowas. Allerdings auch hat das hier einen großen Bezug zur Mode- und Hautpflegewelt. Und da ist das ist ja so ein Segment. Ich glaube, wenn du da drin steckst, das ändern sich jedes Jahr so die Trends und so die Produkte. Und ich versuche gar nicht erst so zu tun, als würde ich mich da auskennen, dass es schon auch eine spezielle Zuordnung zeitlich hat, zumal es hier auch ein reales Vorbild gibt, also ein quasi reales Vorbild. Und zwar, es gab eine sehr bekannte Hollywood-Kosmetikerin namens Dawn DeLuise. Und der Fall von ihr ist so ein bisschen fiktional hier, also wurde als Inspiration genommen. Also es ist kein Tatsachenbericht, aber was ihr widerfahren ist, wurde hier sozusagen fiktional aufbereitet. Und deswegen ist der, weil das in der Zeit stattgefunden hat, auch auf 2013 verordnet. Und Hope Goldman hat halt, die steht halt kurz vor dem Durchbruch, so als hat ein Hautpflegestudio in L.A., hat ihre eigene Produktlinie jetzt entworfen und hat einen TV-Auftritt absolviert, ganz am Anfang des Films siehst du das. Nathan Fillion ist der Moderator, den sie so ein bisschen umwerben muss. Und dann passiert es aber allerdings, dass eines Tages sie in ihr Studio kommt und genau gegenüber ein Konkurrenzstudio aufmacht für Hautpflegeprodukte. Angel Vajara heißt der Typ, der da seinen Laden aufmacht, und der ist von Anfang an abweisend zu ihr und zeigt ihr von Anfang an, ich mach dich fertig. Und die weiß nicht so richtig, woran das liegt. Und dann geht es halt irgendwann los, dass sie sich in so einer Paranoia verliert, weil es bedrohliche Nachrichten gibt. Jemand hackt ihren E-Mail-Account und verbreitet verleumderische E-Mails an Kollegen und Freunde, so dass ihre Termine storniert werden. Dann wird ihr geplanter TV-Auftritt sabotiert und durch eben dem von ihrem Konkurrenten ersetzt. Und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Und dann wird ihr Auto sabotiert, ne, die Reifen werden durchgestochen und so weiter. Und dann begeben wir uns relativ schnell auf den Pfad eines unzuverlässigen Erzählers. Wir wissen nicht, weil die Frau echt am Durchdrehen ist und wir wenig von ihrer Hintergrundgeschichte erfahren, dreht die gerade völlig am Rad oder ist das hier teilweise wahr oder nicht wahr? Dazu kommt, dass der Film unheimlich gut fotografiert ist, aber Bock hat, dich wahnsinnig zu stressen. Und ich glaube, da kommen wir auch zu seiner Anfangsthese hin. Definitiv ist das kein Horrorfilm. Das kann man mal so sagen. Das ist nicht so wie The Substance, dass du am Ende 30 Minuten lang Tomatensaft in die Ohren gespritzt bekommst. Das bleibt ein Psychothriller. Aber der ist halt sehr auf so schwarzer Diamant-Vibes, ne? Also die Musik und der Schnitt und die Hysterie, wie sich das ist sehr toll audiovisuell umgesetzt, aber das ist schon so ein bisschen wie The Bear auch mit fetziger Musik. Und das treibt dich so ein bisschen on the edge of your seat, also mich hat es da so hingetrieben, kann dich allerdings auch unglaublich nerven. Und ich meine, wie gesagt, die wird misstrauischer, es geht dann tatsächlich irgendwann darum, wo ist die Grenze zur Belästigung, wann ist der Moment, sich selbst zu verteidigen, bildet sie sich das vielleicht nur ein. Ihr wird dann von einem relativ jungen Mann gespielt, von Lewis Pullman, der auch echt wieder eine gute Performance hier hinlegt, Hilfe angeboten. Der versucht, sie da so ein bisschen rauszuholen aus dieser Situation. Gleichzeitig stehen plötzlich Leute im Studio und wollen einen Blowjob von ihr haben, weil irgendwo Anzeigen auftauchen. Also es wird alles, nimmt alles überhand und der Verfolgungswahn wird immer größer und das Ganze eskaliert dann natürlich. Das ist alles eigentlich erst so das erste Drittel, was ich hier beschreibe. Das wird auf jeden Fall noch wesentlich tiefer alles. Und mir hat das am Ende, das ist so ein bisschen schwierig. Ich mag total das Ende des Films, was er mir erzählt. Aber am Ende des Tages war es auch ein bisschen unspektakulär bis dahin. Weil er sich doch dann ein bisschen, vielleicht ist man so verwöhnt von so Filmen. Ne? Ich habe mit einem Horrorfilm irgendwo gerechnet oder zumindest mit Gewaltspitzen. Das bekommt ihr hier nicht. Das ist eine ziemlich schwarze Satire im Gewand eines psychologischen Thrillers, der super gefilmt ist, super an die Nieren geht vom Stressfaktor und sehr, sehr, ja, auch dieses luxuriöse Anti-Aging-Gedöns da so aufs Korn nimmt, menschliche Abgründe, so ein bisschen Cybermobbing und Stalking, solche Themen behandelt der, ist aber tatsächlich doch mehr Satire als Psychothriller gewesen und auf gar keinen Fall ein Horrorfilm, der aber in einer wunderschönen Verpackung daherkommt. Also ich denke, man kann schon einen Blick riskieren, aber man sollte seine Erwartungen, gerade wenn man dieses oberstylische Cover sieht, ein bisschen runterschrauben. Eine leichte Empfehlung kann ich da schon geben für.
Ja, ich glaube, ich würde das versuchen. Ich finde das alles recht ansprechend schon.
Okay, aber die wird nichts essen. Sag ich dir, wie es ist.
Ja, naja, man kann ja auch nicht immer alles haben, weißt du. Am Ende ist es dann ein Film über eine Frau, die eben ein bisschen durchdreht und ihren inneren Dämon findet.
Aber du magst ja so, pass auf, letzter Satz dazu, du magst ja, wenn Leute Experten bei der Arbeit sind, bei dem, was sie tun. Und wenn die Frau Leute eincremt und eine Maske auflegt und sowas, das ist in einer, das sind so Makro-Details, Detail-Shots von diesen Prozessen, da nimmt sich der Film ganz viel Zeit für. Ich glaube, allein da bist du schon all in.
Ja, das stimmt. Das, also die Beschreibung dessen, die zuckert mich gut an.
Ja, ja. Na gut. Ja. Habe ich geschafft. Das nächste ist ein bisschen schwieriger, denn ich habe noch Demoniac mitgebracht, auch auf Prime. Und das ist ein Exorzistenfilm. Mein Gott, endlich haben wir mal wieder einen. Aber vielleicht bekomme ich dich damit, weil es ein Kammerspiel ist. Und da bist du ja wieder drin. Und zwar geht es um den Psychologen Dr. James Martin von Jordan Belfi gespielt. Der sagte mir tatsächlich gar nichts. Kennst du den?
Der irgendwie.
Das ist so ein Serientyp eher. Hawaii 5-0, Mentalist, Navy CIS, Grey's Anatomy, Bones. Der hat quasi in jeder Serie mitgespielt und ist übelst berühmt. Aber ich gucke das ja alles nicht. Deswegen hätte es sein können, dass du da irgendwann schon mal
was von gehört hast. Ich habe den schon mal gesehen, ja.
Hat auf jeden Fall ein sehr markantes Gesicht. Ja. Und der spielt einen Psychologen. Der wird in ein Gefängnis gesteckt und hat beziehungsweise geschickt und muss feststellen, ob ein Serienmörder, ob der Serienmörder Edward Wayne Brady zurechnungsfähig ist oder nicht. Denn am Ende entscheidet sein Urteil darüber, ob er auf den elektrischen Stuhl kommt oder eben nicht. Und vorab wird er halt vor dem Mann auch gewarnt und vor seinen Manipulationen gewarnt und nicht zuletzt, weil sein Vorgänger sich kurz vor ihm das Leben genommen hat. Also der Psychologe vorher, sieht man am Anfang, springt halt einfach vom Dach. So als Reaktion auf seine Arbeit mit eben diesem Serienkiller. Und wir begleiten das in Echtzeit, wie der da reingeht und die beiden sich im Prinzip unterhalten. Und das ist 75% des Films. Du hast hier und da zwar mal ein paar Flashbacks oder so ein paar Side-Stories, die so mit aufgemacht werden, aber das verliert irgendwie trotzdem nie dieses 24-Echtzeit-Gefühl. Denn dieser Typ, der behauptet, ein Dämon zu sein, der lediglich im Körper von Brady festsitzt oder beziehungsweise Besitz genommen hat und als wäre das nicht unheimlich genug an sich die Tatsache oder eben irre genug, je nachdem, prophezeit er ihm, dass bevor Martin als der Psychologe dieses Gefängnis verlässt, wird er 3 Menschenleben auf dem Gewissen haben. So, und da sagt er, das ist ein Quatsch. Und naja, und der Film, der wird uns halt erzählen, ob das wahr ist oder nicht. So, und viel mehr will ich dazu nicht sagen, weil das ist eigentlich eine mega spannende Prämisse und das ist auch tatsächlich sehr spannend, denen einfach nur dabei zuzuschauen, wie die das verhandeln. Sean Patrick Flannery spielt den Den Serienmörder, den kenne ich nur aus der Blutige Fahrt Gottes, tatsächlich Teil 1 und 2. Und dort mochte ich ihn halt sehr. War krass, ihn mal wieder zu sehen. Und ansonsten, wenn man ein Fable für ein Kammerspiel / Exorzismusfilm hat, auch wenn das ja echt schon zum Hals raushängt, dann ist das tatsächlich ein Film, den man mal gucken kann. Das ist ein sehenswerter Durchschnittsfilm in diesem Genre. Aber diese besondere Aufmachung hat den für mich halt ein bisschen mehr über diesen Durchschnitt hervorgehoben. Weil das halt schon spannend ist, die einfach reden zu und verhandeln zu hören. Und das Ding, was man halt abkönnen muss, ist, ja, es ist wie Conjuring, es ist im Prinzip die ganze Zeit esoterisches Gesülze und am Ende des Tages müssen wir an den Gott glauben, weil der Satan halt ein böser Typ ist. Das ist ähnlich auch wie in Conjuring 3, den ich ganz schlimm fand, wo halt vor Gericht geklärt wird, ob jemand einen Mord begangen hat, weil er vom Teufel befallen ist oder nicht. So ähnlich ist es hier auch. Wenn man das aber ab kann, und ich kann das mittlerweile ab, weil das ist ein Genrefilm, das ist dann halt nun mal hier so und lass mich davon jetzt bestimmt nicht zum Glauben bekehren, macht der durchaus Spaß.
Also man kann bei mir nicht behaupten, dass ich da schon viel gesehen habe. Ne? Das ist einfach alles nichts, was ich viel konsumiert habe an ähnlichen Filmen. Ich habe auch noch nie einen einzigen Conjuring-Film gesehen, zum Beispiel.
Respekt.
Weil es mich einfach auch nicht interessiert so richtig, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe auch immer sofort, wenn ich Patrick Wilson sehe, die Assoziation mit wie heißt es denn? Dieser andere Horror. Die Horrorreihe.
Insidious.
Insidious, ja. Und das ist ja nun wirklich eines der schlimmsten Film- und Kinoerlebnisse, die ich jemals hatte.
Aber man muss sagen, Patrick Wilson, der rockt seine Koteletten. Also wirklich, der hat Wahnsinnskoteletten, der Typ. Ich finde, der sieht sehr smart aus.
Also ich mag den an sich auch das irgendwie als Typen, aber ich finde, der ist immer für mich so eine Red Flag für einen scheiß Film, irgendwie so ein bisschen.
Ja, schon irgendwie, naja.
Na gut. Nö, kann ich mir vorstellen zu gucken, aber ist halt wieder, ist ja auch trotzdem irgendwie Horror und muss ich irgendwie die Zeit alleine finden zu gucken.
Ja, und kurze hier ein Hinweis für Steven, falls du das hörst, der geht keine 90 Minuten.
Ah, herrlicher, knackiger 90 Minüter, das wollen wir doch. Ein Begriff, den Steven gar nicht genug feiern kann. Wir haben nicht 90, aber bei meinem nächsten haben wir 103. Ist auch noch sehr akzeptabel, vor allen Dingen, wenn es ein Film dieser Art und Weise ist. Wir reden hier von einem trashigen Gore-Splatter-Fest.
Jawohl.
Absoluter Fun-Splatter. Und zwar habe ich in der Sneak-Preview gesehen, erst vor 2 Tagen am Montag, den Film The Toxic Avenger. Der ja nun Remake quasi ist, des 1986
oder so erschienen. Kennst du das Original eigentlich?
84. Nee, kenne ich nicht.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich hab den jetzt nicht gesehen, aber ich kenne das Original von, habe ich vielleicht vor 12 Jahren mal gesehen. Und ist das eine Trash-Troma-Gurke. Ja. Also hat mir damals richtig Spaß gemacht, kann ich sagen.
Und ich kann auch nur sagen, es ist wirklich gar nicht mein Genre, so dieses Trashige.
Ja.
Aber ich kann das zu schätzen wissen, weil du siehst auch diesen Film hier an, wie unglaublich viel Liebe da drin ist. Es sind alles Practical Effects. Es ist wirklich, es sieht widerwärtigst aus. Es wird mit Blut nicht gegeizt. Es fliegen Gedärme, es fliegen Arme. Es rollen Köpfe, es zermatschen Köpfe. Es ist widerlich. Es wird ein Darm zum Arschloch rausgezogen. Also es gibt alles Mögliche, was in diesem Film passiert. Das ist schon wirklich ein absolutes Gore-Fest, das kann man nicht anders sagen. Und du merkst auch allen sehr namhaften Schauspielern, die hier am Start sind, dass sie wirklich sau viel Bock drauf hatten. In der Hauptrolle haben wir Peter Dinklage, da haben wir ihn wieder. Der spielt Winston Goose. Der arbeitet als Putzkraft in so einem Giftmüll. Atomlager, irgendwie sowas. Und seine Frau ist gestorben und er hat jetzt seinen Stiefsohn an der Backe, gespielt von Jacob Tremblay. Den kennt man ja auch so vom Namen her. Auch schon ein paar prominente Sachen gemacht. Und die haben nicht so das beste Verhältnis. Und es kommt irgendwann mal dazu, dass Peter Dinklage vom Arzt gesagt bekommt, dass er Krebs hat. Auch schon, also dieser Film ist halt durch und durch witzig. Schon die Art, wie der Arzt ihm sagt, dass er Krebs hat, ist super lustig. Ich will es nicht verraten, aber es ist einfach eine geile Szene. Ist einfach super. Und am Ende sagt er ihm, ja, aber es gibt so ein experimentelles Medikament, das ist aber sehr, sehr teuer und sowas. Und, ja, und dann geht's halt darum, dass er denkt, na gut, ich brauche irgendwie Kohle. Und der Chef von diesen Giftmülllager oder was weiß ich, wo der da arbeitet, wird gespielt von Kevin Bacon, der spielt Bob Garbinger. Und okay. Der ist halt einfach, dem gehört halt die halbe Stadt. So, der ist halt stinkend reich und ist halt sein Arbeitgeber. Und bei so einer Gala schleust sich Peter Dinklage ein und geht zu ihm hin und sagt, ja, hier, ich arbeite seit so und so vielen Jahren für Sie und so. Ich opfere mich auf und ich bin immer jeden Tag bei der Arbeit und leiste gute Arbeit. Und wollen Sie nicht meine Krebsmedikamente finanzieren? Der sagt, natürlich, ja, ganz klar und sowas. Und hier, meine Assistentin bringt sie raus und gibt ihnen den Scheck und sowas. Und dann schmeißen die den halt vor die Tür. Und dann beschließt er halt, okay, na, dann breche ich halt da ein und raube den Safe aus. Und dabei wird er eben erwischt und wird von irgendeiner Schlägertruppe angeschossen. Und die werfen die Leiche dann in das Becken mit den Atomabfällen.
Ah, ich,
und dann
okay.
Kommt er, okay, das, und dann kommt ja. Er halt eben als der Toxic Avenger, so ein mutiertes, grünes Muskelmonster halt da raus und rächt sich dann halt eben an allen.
Geil.
Und das ist echt spaßig, weil es wirklich völlig gaga, völlig drüber ist. Hat geile Mucke. Es gibt eine Szene, wo er quasi die Schlägertruppe von dem Bösewicht, das ist so eine rebellische Punkrock-Rap-Truppe. Die sind eigentlich sind es Musiker, aber es sind seine persönlichen Schläger. Und dann gibt es so ein Konzert, wo die auftreten und dort will er sich an denen rächen und macht quasi seinen MP3-Player an die Musikanlage an und spielt Overkill von Motorhead und schlachtet die dazu ab. Also das ist schon, da geht's schon gut zur Sache, das kann man sagen, aber der absolute, mein absoluter Liebling in diesem Film, der Held in jeder Szene, ich habe ihn gefeiert von vorne bis hinten, ist einfach mal fucking Elijah Wood, der einfach den Bruder, der so ein bisschen wie der Butler ist von Kevin Bacon, spielt, der immer mit so einem Krückstock und einem Buckel um die Ecke gelaufen kommt und er sieht aus wie der Pinguin. Er hat einfach immer so einen Frack an und so eklige, fettische, lange, schwarze Haare, so die ganz dünn sind und ihm übers Gesicht hängen. Und der hat immer einen Vogel abgeschossen. Ich fand den so geil in jeder Szene. Also das macht Spaß, es ist blutig. Es ist zwar nicht mein Genre, aber das, was der Film sein will und kann, und macht einfach Spaß. Du merkst, das ist eine ganz große Hommage und die geben sich Mühe, dem zu huldigen. Und es wird nicht der letzte bleiben. Also es wird auch am Ende angekündigt, es wird weitergehen und ich bin mir sicher, es wird weitergehen. Also die werden da einfach noch einen machen, weil es so viel Spaß macht.
Ja, klar. Avengers ist ja sehr beliebt da draußen, ne?
Ja.
Aber sag mal, es klingt jetzt sehr aufgebauscht zum Originalfilm, da sind es halt einfach nur Schlägertruppen, die ihn halt in das Fass schmeißen und ich glaube, der Film ging gefühlt eine Stunde oder sowas, der war auf jeden Fall super kurz und da gab es aber eine Liebesbeziehung und da war der auch noch jünger, da war das selbst noch ein, keine Ahnung, 20-jähriger Dude, der Toxic Avenger, hieß aber genauso und der hatte sich dann auch in eine Schnalle verliebt und die hat auch noch auf ihn gestanden, als er dann so deformiert war. Das fand ich immer so schrullig süß. Gab's das hier auch oder haben sie das rausgelassen?
Nicht so richtig, aber es gibt auf jeden Fall noch eine weibliche Hauptrolle, die ist, die versucht, diesen Konzern, den Kevin Bacon da hat, eben journalistisch zu entlarven, damit die Stadt merkt, dass der quasi nur der Saubermann, den Saubermann spielt und alles mit Atomen verseucht und so Kram. Und die arbeitet dann mit ihm zusammen. Und ja, es entwickelt sich dann schon zumindest eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob, also mehr hat man da nicht so angedeutet, aber vielleicht, weiß ich ja nicht, was da noch so kommt im nächsten Teil.
Bin gespannt.
Ausgeschlossen ist das nicht.
Ja, gucke ich auf jeden Fall, voll meins. Ich mochte den alten schon. Ich würde dir auch sogar mal empfehlen, den zu gucken. Den gibt's nämlich auf Prime.
Ich glaube, das kann man machen, ja.
Ja.
Und was ich sagen muss, was mir wirklich richtig gut in diesem Film gefällt, also der ist halt wirklich zack, 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 zack. Der ist wirklich kein Gramm Fett dran. Ist keine Szene zu viel. Also es sind wirklich auch Szenenbeginn, also keine Ahnung, der kommt in einen Raum, um mit jemandem zu reden und du als Zuschauer weißt, was die bereden wollen und das Gespräch siehst du nicht. Sondern Schnitt und wie die gerade geredet haben. Und du als Zuschauer weißt, worüber die gesprochen haben. Warum sollst du das jetzt nochmal zeigen?
Ja, ja.
Und das passiert ganz oft in diesen Filmen. Wahrscheinlich natürlich auch aus Budgetgründen, aber du merkst einfach, das macht total Sinn, dass du einfach viele Sachen gar nicht aussprechen musst. Und dass Szenen haben manchmal einen Anfang und ein Ende und der Zwischenteil fehlt, den andere Filme zeigen würden. Aber ich fand das hier sehr gut einfach. Weil das brauchst du nicht. Brauchst du das nicht noch fünfmal vorgekaut und dann kommt noch Morgan Freeman um die Ecke und erklärt dir den Plot. Das willst du ja nicht, sondern nee, du willst einfach effizient durch diese dumme Story durch und einfach alles, was unnötiger Storyballast ist, rundrum weg, weg, weg.
Wobei das natürlich auch hier einfach eine Hommage sein kann. Weil wir haben halt früher in Trash-Filmen, gerade die Troma-Filme, das Filmstudio, die haben halt einfach auch nie Schauspieler bezahlen können. Die haben halt Dialogszenen einfach zusammengekürzt auf den letzten Satz. Dann kam jemand rein und dann haben sie sich schon wieder auf die Fresse gehauen, so weißt du. Und es kann sein, dass sie dieses Stilmittel einfach mit aufgegriffen haben. Ich finde es auf jeden Fall schön. Ich habe auch gesehen, du hast dem irgendwie 6,5, glaube ich, gegeben auf Moviepilot.
Ja, und ist das nicht mein Genre.
Klingt aber besser, muss ich sagen.
Ja, wenn man drüber redet, ist es schon cool. Und ich erkenne das ja an, dass einfach wahnsinnig viel Liebe drin ist, ja, in dem Film. Und das ist schon cool. Aber es ist am Ende des Tages auch einfach nicht mein Genre. Vor allen Dingen nicht, muss ich jetzt auch dazu sagen, am Montagabend nach dem ersten Arbeitstag der Woche, da will ich eigentlich im Kino irgendwas... Da gucke ich mir gerne irgendwie ein geiles Drama oder sowas an, aber eben nicht so ein Film, der eigentlich zum Freitagabend passt.
Ja, stimmt schon. So. Das verstehe ich wiederum vollkommen. Gut, ich habe einen Film über den Schulweg unserer Eltern gesehen.
Okay. Stimmt, die sagen ja immer, wir sind noch damals zur Schule gelaufen jeden Tag. Wir hatten keine SUVs, die uns im Klassenzimmer ausgekippt haben.
Ja, genau. Schön. Ja, The Long Walk. Wir hatten ja lange keinen Stephen King.
Nee, gar nicht. Ist ja überhaupt nicht das Jahr mit den ganzen Stephen King.
Gar nicht. Das bei Life of Chuck ging ja unsere Meinung auseinander. Hier kann man vielleicht noch mal fürs Protokoll, weil wir es ja nur Off-Mic noch genannt haben. Life of Chuck, den wir... Kannst du die Folge noch mal kurz erwähnen und drüber gesprochen haben?
Was, die letzte Folge?
War das die letzte
Folge? Das war doch erst... Das war die vorletzte Folge. Die hieß nämlich, ich sage es dir,
ja,
die hieß Zwei Kanz mützen sich.
Ja, stimmt, das war die kontroverse Folge, die geclaimt wurde von Instagram, weil das Wort Kant drin vorkam. Immanuel Kant, kann man ja wohl noch sagen dürfen. Auf jeden Fall, der Mo hatte... nämlich Life of Chuck von Mike Flanagan, besprochenen Film, den ich toll fand und Mo richtig grützig, zumindest ziemlich ersetzbar und nicht unbesonders, kann man vielleicht mal so beschreiben. Den hatte er auf Platz 1 an der Most Wanted Liste. Das haben wir leider erst nach der Aufnahme der Folge gemerkt. Und jetzt hat er quasi auf Platz 1 an der Most Wanted eine etwas halbbabsche Gurke gehabt. Naja.
Ja.
Fand ich zwar nicht, aber müssen wir nochmal nachrechnen zur Vollständigkeit. Wir werden ja nochmal Bilanz ziehen am Ende des Jahres, beziehungsweise am Anfang nächsten Jahres. Ich bin jetzt bei The Long Walk. Ich sag, wie es ist, ich bin kein Buchleser. Ich habe dieses Buch, also ich ziehe es nicht zum Vergleich ran, obwohl ich mir natürlich nach dem Kinobesuch auch die handelsüblichen Berichte und Wikipedia-Seiten und sonst was durchgelesen habe. Was sind die großen Unterschiede? Aber darauf will ich jetzt erstmal nicht eingehen. Ich kann nur sagen, das ist ein Film, der mich von vorne bis hinten gepackt hat. Das ist kein Horrorfilm, sondern eher, ja, der fällt so ein bisschen in die wenn man es mit Stephen King-Werken vergleicht, eher in so einen dystopischen Bereich. Sowas wie The Running Man, ha, der erwartet uns ja dieses Jahr auch noch.
Ja, hab ich einen Trailer gesehen.
Ja, genau.
Und der sah spaßig aus, der Trailer. Und da hat sogar meine reizende Sofa-Begleitung, in dem Falle, als wir den Trailer sahen, Kinosesselbegleitung, hat gesagt, sieht doch witzig aus, würde ich gucken. Ich so, da gibt's ein Original mit Arnie, die so, ach echt?
Ja, der ist gut, der mit Arnie. Der neue ist von Edgar Wright. Der Trailer spricht nicht an, aber Edgar Wright kann was. Deswegen, wir werden nochmal hier drüber sprechen, glaube ich, irgendwann. Auf jeden Fall, The Long Walk hat auch, um die Klammer mal vom Anfang wieder zu schließen, wir haben heute viele Klammern, die wir schließen. Du hast gesagt in unserem Chat, das ist ein CCL. Und jetzt will ich echt mal wissen, warum.
Weiß nicht. Das von der ganzen Aufmachung her hat mir das einfach nichts gegeben. Das sind einfach irgendwelche Leute, die laufen irgendwo hin und dann darf da keiner anhalten und ja, irgendwie.
Ja, das ist jetzt genauso wie die Frau, die alles frisst.
Die Frau, die alles frisst. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, oh, okay, könnt ihr ohne mich gucken. Also, weiß ich nicht.
Also ich
hat mich einfach nicht angesprochen.
Ich hätte jetzt, ne, wenn ich das nicht gewusst, hätte ich in meinem ehesten dir zugeschrieben, dass es voll dein Genre ist, weil es ist halt Dystopie, Endzeit, die laufen die ganze Zeit durchs amerikanische Hinterland. Es ist voll fotografierte Natur- und Panoramaaufnahmen, die en masse. Und es ist getragen von großartigen Schauspielperformances. Also,
ja, wenn du mir das jetzt so aufzählst, klingt das natürlich nach was ich gucken müsste.
Ist es wirklich,
ja,
also schon. Ist es wirklich tatsächlich. Also es spielt in einer dystopischen Version der USA und wir erfahren nicht so wirklich, was passiert ist. Es gab auf jeden Fall einen großen Krieg. Und die USA wird von einem autoritären Militärstaat kontrolliert. Und der befindet sich in einem Zustand von finanzieller Notlage, Rekonstruktion. Das ist alles am Arsch, sieht alles aus wie so eine Nachkriegszeit halt noch. Und deswegen sind auch die Panoramen entsprechend geprägt von verlassenen Städten, zerbombten Brücken, Brachland. Und um die Bevölkerung da, also keine Ahnung, wann das spielt. Das spielt auch gar keine Rolle für die Handlung. Das Buch ist, glaube ich, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und ein relativ wütender Stephen King, so habe ich mir das angelesen, hat damals quasi eine Parabel bzw. Allegorie zum Einzug in der junger Soldaten in den Vietnamkrieg verarbeiten müssen. Und das ist sozusagen der Long Walk. Denn hier ist es halt auch so, um die Bevölkerung zu motivieren und die Produktivität wieder zu steigern, wird unter Aufsicht des Militärs angeführt von einem Major, der auch nicht weiter benannt wird, gespielt von Mark Hamill himself, jährlich ein sogenannter Todesmarsch veranstaltet, bei dem sich halt 50 Jugendliche versammeln und einfach so lange laufen müssen, es gibt keine Ziellinie, bis nur noch einer übrig bleibt. Und da gibt es ein paar Regeln. Und da schreiten die Teilnehmer eine Mindestgeschwindigkeit, ich glaube, von 3 Meilen pro Stunde. Die haben so Uhren am Handgelenk, die das halt quasi in Millisekunden genau messen. Ja, falls du dich das jetzt fragst, hell, so unlogisch. Nee, das ist tatsächlich eigentlich ganz cool gemacht.
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Ja, doch, du suchst immer nach unlogisch. Ich weiß das ganz genau. Auf jeden Fall, nach 3 Warnungen, das ist halt, es gibt 3 Warnungen, wenn man das unterschreitet und dann wird man einfach erschossen. So, vor versammelter Mannschaft und die laufen halt einfach diesen durch dieses Brachland hindurch, werden von Panzern und Kameras begleitet.
Panzers.
Ja, ich wollte Kameras sagen. Und da fragst du dich, warum machen die das? Ja, der Sieger kriegt halt ein Leben in Luxus, Erfüllung eines beliebigen Wunschs und lebenslangen Ruhm und Reichtum. Ja, und wie gesagt, 50 Leute, die dann einfach losmarschieren, das dauert auch keine 10 Minuten, dann laufen die los und dann ist die Kamera die ganze Zeit an den Leuten dran. Und die große Stärke des Films ist gleichzeitig die große Schwäche, denn komme ich erst auf die Stärke, der bleibt die ganze Zeit bei dieser Gruppe. Der geht nie raus in die Welt und zeigt, was dort passiert, wie es den Menschen geht. Der konzentriert sich nie auf das, was abseits des Weges passiert, weil wenn du den Weg verlässt, wirst du natürlich auch ohne eine Verwarnung einfach so erschossen. Und du bist die ganze Zeit dabei. Es ist quasi wie ein mobiles Kammerspiel. Und hier haben wir wieder Cooper Hoffman, der in die Fußstapfen seines Vaters langsam tritt, weil ich muss sagen, der hat den Film ziemlich dominiert. Auch mit seiner Präsenz, auch weil er...
Sein Vater ist übrigens Philipp Seymour Hoffman, sind nicht alle so Experten wie wir.
Sorry, ja genau. Und der ist ihm auch wie aus dem Gesicht geschnitten, wie ein kleiner Klon. Es ist eigentlich irgendwie Lewis Pullman, auch aussieht wie Bill Pullman. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. David Johnson ist auch mit dabei, spielt Peter McFreeze, der ist großartig auch in diesem Film. Und diese beiden, das Wechselspiel zwischen denen. David Johnson haben wir ja vor kurzem noch als das Highlight von Alien Romulus abgefeiert. Und diese Dynamik, ne, also jeder hat ja eine eigene Motivation von diesen vielen Leuten, die da mitlaufen, warum die das machen. Und irgendwann am Anfang schließt auch, wie unsinnig sich das anfühlt, aber die wären halt Freunde über diesen Zeitraum, über diesen kurzen Zeitraum. Und am Anfang merkst du halt auch, ist das schon fast wie hat der Film so eine richtig beschwingte Aura, weil irgendwie niemand nimmt das halt, die sind halt alles junge, testosteronstrotzende Kerle halt, ne? Die klopfen Sprüche und machen sich gegenseitig dumm und niemand nimmt das wirklich ernst, bis halt der erste einen Krampf kriegt und erschossen wird. Und dann ändert sich so die Tonalität, aber auch dann gibt's Bondings und dann gibt's Allianzen, dann gibt's Leute, die wollen das sabotieren und diese ganzen Gesellschaftsdynamiken innerhalb dieser Gruppe, die sich da so abstrahieren lassen, das ist so interessant gemacht. Und dann hast du die ganze Zeit auch wieder diese Freundschaft, die da entsteht zwischen Ray, gespielt von Cooper Hoffman, und Peter, David Johnson, die sich die ganze Zeit, während die fast einschlafen in der Nacht beim Laufen, stützen und weiter geht's und komm, du hast eine Verwarnung, ich helfe dir den Berg hoch. Und irgendwie, ich find's auch so interessant, wie gehen die Leute scheißen? Du siehst das hier. Wie gehen die pissen? Du drehst dich um beim Pissen. Sachen, die du dich halt einfach fragst, so, ne? Was isst du? Was machst du, wenn es kalt wird? Was machst du, wenn dir die Sohle vom Schuh langsam wegrutscht? Und solche, also so, diese ganz normalen Sachen und kommen dann einfach plötzlich und werden zu so richtigen Horror-Heartbeats. Also nicht, weil es plötzlich einen Jumpscare gibt, sondern einfach, weil du weißt, ach du Scheiße. Wenn mir jetzt der Fuß umknickt, war es das. Oder wenn ich jetzt einen Krampf kriege und nichts dagegen mache, dann war es das jetzt halt. Oder wenn ich mir jetzt, dann muss ich mir halt einscheißen, sorry. Oder ich kacke jetzt halt auf die fucking Straße und riskiere zwei Verwarnungen zu bekommen. Verstehst du? Also so mehr unter Stress scheißen geht gar nicht. Und das ist Wahnsinn. Und du bist die ganze Zeit einfach dabei. Und das meinte ich halt eingangs, das ist aber auch die Schwäche des Films. Weil mich hat das schon interessiert. Warum ist das so? Was treibt die wirklich an? Warum ist das so selbstverständlich, dass sich jeder Jugendliche da bewirbt und nach ein paar Meilen kriegen die mit, Scheiße, es war ein Riesenfehler. Das ist doch total unlogisch. Das muss doch die Runde machen. Und die Motive dann nach und nach zu offenbaren, die jeder Charakter da individuell hat, fand ich eigentlich sehr spannend. Und der Film verzichtet auch darauf, viel Menschen an den Seiten damit einzubeziehen. Also im Buch ist es wohl so, dass die halt auch ständig in Ortschaften kommen und bejubelt werden und auch Fans haben und sowas. Ein bisschen wie auch in The Hunger Games, der ja vom gleichen Regisseur ist, von Francis Lawrence. Also der kennt sich mit dystopischen Szenarien dieser Art sehr gut aus. Und Battle Royale-mäßigen Szenarien. Irgendwie ist das ja auch eine Art Hunger Game, was er hier inszeniert. Und hier haben sie es einfach so gelöst, dass der Major das verboten hat. Du darfst halt nur Anwohner in diesen Ortschaften dürfen halt an den Straßen, sind dann an den Straßen zu sehen. Und das hat schon auch Flair. Ich bin tatsächlich hier der Meinung, ich habe mir durchgelesen, wie das Buch endet. Und ich finde das Ende des Filmes tatsächlich besser. Ich rede jetzt nur von der reinen Synopsis. Wahrscheinlich ist das ein Buch wahnsinnig spannend beschrieben mit, ne, Gedankengängen, die dann aufbereitet werden und die dann, wo du dann mitleidest und dann hat, ne, aber wer das Buch kennt, der könnte hier vielleicht enttäuscht sein. Ich fand die Grundaussage am Ende, die ist ein bisschen wesentlich, die ist ein bisschen hoffnungsvoller als das Buch. Aber auf der anderen Seite gibt mir das auch viel mehr zu denken und wir kamen so aus dem Kino und wir haben da ewig drüber nachgedacht, was bedeutet das jetzt eigentlich für diese Welt, für diesen Long Walk, was hat das jetzt eigentlich alles gebracht und was ist diese Entscheidung, die am Ende des Films getroffen wurden, wie geht das da in der Welt weiter und wie kann man das so auf unsere Welt abstrahieren? Also fand ich durchaus spannend. Der Film ist brillant gespielt, brillant eingefangen. Und wer sich halt, also auch wieder hier, der Film ist für das, was er ist, Leute, die laufen und erschossen werden, besser kann man es nicht machen. Aber man muss sich auch darauf einstellen, der Film ist sehr, sehr drastisch. Also hier werden viele junge Schauspieler auf bestialische Art und Weise hingerichtet. Aber in einer schönen Kulisse, immerhin.
Wenigstens was. Also ja. Nach mehr kann man nicht fragen.
Ich glaube, der gefällt dir durchaus.
Ich hing an deinen Lippen, ja. Ich habe wenig jetzt gesagt, ich habe einfach zugehört, ich finde es alles interessant, würde ich gucken.
Fürs Protokoll noch, J.T. Molnier hat, oder Molnar, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, auf jeden Fall der Regisseur und Writer von Strange Darling, hat das Buch von Stephen King genommen und ein bisschen umgeschrieben, deswegen vielleicht auch deshalb gefallen mir Entscheidungen, die der Film macht, im Gegensatz zum Buch ein bisschen besser. Es sind ja auch so viele Jahre vergangen, dass man es ein bisschen modernisieren kann, finde ich. Also ich würde sagen, macht den Long Walk, geht ins Kino. Der ist wirklich sehr intensiv.
Schönchen. Da haben wir doch wieder eine schöne Palette abgeliefert heute. Haben uns wieder gegenseitig die Watchlist gefüllt.
Auf jeden Fall.
Das ist nicht ausgeblieben. Und dann schauen wir mal, was wir zum Zeitpunkt der jetzigen Ausstrahlung geguckt haben werden.
Ja, wir werden es euch wissen lassen.
Werden wir dann rausfinden.
Genau.
Ja. Schönchen, dann danke ich dir und freue mich, wenn wir uns dann vorgestern gesehen haben. Und alles schwierig. Naja, ihr wisst, was wir meinen. Danke fürs Zuhören und natürlich nächste Woche wieder dabei sein. Dann geht's wieder steil. Und ich muss ja auch mal sagen, ich habe jetzt ja vielleicht gleich noch ein Date auf der Couch, weil heute ist ja Mittwoch. Was ist Mittwoch gerade aktuell?
In Earth.
So sieht's nämlich aus. Haben wir nämlich diese Woche noch und nächste Woche noch eine Folge und dann sind wir ja fertig und dann müssen wir ja hier drüber reden.
Das wird passieren.
Das haben ja schon treue Zuhörer wissen das, wie das stattfinden wird. Und wir können euch sagen, das wird so stattfinden. Das machen wir.
Ja, wir werden uns auf die Nostromo begeben und dort Gespräche führen.
Geil. Ha! Gefällt mir. Dann tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Jetzt gehe ich gleich mal meinen lieblingskleinen Xenomorph angucken.
Das klang so falsch. Kommen da auch Zähne raus, Berg? Also ein zweites Maul.
Ja.
Ja, schön.
Einäugige Monster.
Pfui-Säure.
Pfui-Säure. Gut. Tschüss.